Bevor es losgeht, seit kurzem gibt es den Amboss AI Mode. Wir haben ihn speziell für die medizinische Recherche entwickelt, damit ihr noch schneller, noch präzisere Antworten auf eure Fragen bekommt. Das Ganze sieht aus wie ein Chat. Ihr stellt eine konkrete Frage und der AI Mode sucht euch aus unseren Kapiteln alle relevanten Informationen zusammen. Das Ganze ist so übersichtlich wie ein Amboss-Kapitel, aber eben auf den Kontext eurer Frage zugeschnitten und auch auf eure Fachrichtung. Was wirklich eine ziemlich besondere Sache ist, der AI Mode sagt euch auch, wenn er zu einer Frage keine evidenzbasierte Antwort hat. Das ist klinisch natürlich sehr, sehr wichtig und nicht nur wir sind Fans, es gibt auch Studien, die zeigen, dass unser Amboss AI Mode super ist. Die Uni Stanford und Harvard haben ihn in ihrer unabhängigen No-Harm-Studie untersucht. Da ging es um die Sicherheit von AIs in der Medizin und da ist unser Amboss AI Mode auf Platz 1 gelandet. Falls ihr ihn also nicht eh schon nutzt, probiert ihn gerne bei der nächsten klinischen Frage einfach aus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Wenn Patienten einen Eisenmangel haben oder gar eine Eisenmangelanämie, dann wird der HbA1c festhalten künstlich zu hoch gemessen. Das, was ich als häufigsten Fehler erlebe, ist, dass bei jemandem, der zum Beispiel einen HbA1c oder auch einen nüchternen Blutzucker oberhalb des Normbereichs hat, damit automatisch die Diagnose Diabetes gestellt wird. Und das ist in aller Regel nicht korrekt. Wir können auch mal eine Klassifikation von einem Diabetes ändern. Und wir können jemanden, von dem wir gedacht haben, er hätte eigentlich einen Typ-2-Diabetes, der aber in Wirklichkeit einen Typ 1 hat oder andersrum, das muss man in Zweifelsfällen auch mal überdenken.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Diabetes-Diagnostik. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Gerade bei Krankheiten, bei denen man eigentlich alles zu wissen meint, lohnt es sich manchmal besonders genauer hinzuschauen. Das gilt für den Diabetes allemal. Wir besprechen heute, welche Diagnostik es braucht, vom Typ 1 über Typ 2 bis hin zum MODY und zum pankreoprimen Diabetes, wann weiterführende Diagnostik sinnvoll ist und wann nicht. Als heutigen Gast begrüße ich herzlich Dr. Andreas Klinge. Er ist Diabetologe aus Hamburg. Die meisten von euch kennen ihn sicher bereits aus unseren Folgen zu den oralen Antidiabetika und zum Schwangerschaftsdiabetes und natürlich auch aus dem Podcast Denkfabrik Medizin, den er zusammen mit Dr. Ingo Krenz sehr erfolgreich betreibt. Ich freue mich sehr, dass er heute einmal mehr zu Gast bei uns im Amboss Podcast ist. Dr. Klinge, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Winghardt. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und auch wenn es vielleicht etwas spröde klingt, das Thema, ich glaube, wir haben total spannende Sachen zu besprechen.
Da bin ich sicher. Warum ist es wichtig, dass wir heute über das Thema Diabetesdiagnostik sprechen?
Also es gibt ja diverse Tests, auf die wir nachher alle kommen, die ganzen Labortests. Es gibt unglaubliche Optionen und viele von den Tests sind auch richtig gut und wir brauchen die, aber wir brauchen die nur in bestimmten Situationen. Und deswegen glaube ich, ich hätte fast gesagt, man muss das Geld an der richtigen Stelle investieren. Ja, an der richtigen Stelle auch ein aufwendiger Test ist völlig in Ordnung. Und ich habe einfach festgestellt, wie groß bei den unterschiedlichen Diabetes-Entitäten die Möglichkeiten sind, etwas zu testen. Und es lohnt sich einmal einzuordnen, was sind gute und was sind sinnvolle Tests und wann testen wir vor allen Dingen. Und dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet zu den unterschiedlichen Diabeteserkrankungen.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns diese unterschiedlichen Diabeteserkrankungen als erstes einmal an, damit wir die wieder parat haben. Dann stürzen wir uns auf die Diagnostik und idealerweise wenden wir es morgen dann auch direkt an. Wie gehen wir vor?
Ja, ich habe mich einfach mal ein bisschen orientiert an der Häufigkeit der unterschiedlichen Diabeteserkrankungen und habe auch nochmal versucht herauszufinden, Zahlen für Deutschland, wie häufig die denn sind. Und man kann davon ausgehen, dass wir so ungefähr 8% aller Menschen in Deutschland haben irgendeine Form von Diabeteserkrankung. Und das sind immerhin in Deutschland 6,5 Millionen Menschen. Und dann wird auch relativ schnell klar, dass die Tests auch sehr relevant sind. So, und wenn man jetzt guckt, wie ist denn die Verteilung? Na klar, der allergrößte Teil der Patienten wird einen Typ-2-Diabetes haben. Aus dem Bauch hätte ich gesagt, bevor ich nachgeschaut habe, über 90% der Patienten haben Typ-2-Diabetes. Wenn man sich Kodierungszahlen anguckt, dann sind es knapp 80%, 77% mit Typ-2-Diabetes. Aber es gibt 20% Kodierung mit Diabetes nicht näher bezeichnet. Ich vermute, dass das zum größten Teil auch Menschen mit Typ-2-Diabetes sind. Also dann sind wir schon im Bereich von den von mir angesprochenen 90-95%. Dann haben wir 3% aller Menschen, die einen Diabetes haben, sind Menschen mit Typ-1-Diabetes. Und alles, was dann kommt, MODY, pankreoprimer Diabetes, auf die wir nachher noch kommen, den LADA müssen wir mal gucken, wo wir den einklassifizieren. Das wird, habe ich was Neues dazugelernt, was ich vorher auch so noch nicht wusste. Das ist alles unter 1%, ist eine kleine Anzahl von Patienten, aber gerade da wird immer wieder sozusagen dann auch Labordiagnostik empfohlen.
Und diese
in Anführungsstrichen Sonderformen, Sie haben es jetzt schon angesprochen, Modi, LADA, Pancreopriva-Diabetes, sind die tatsächlich so selten oder erkennen wir die einfach nicht häufig genug und diese Kodierungszahlen sind irreführend?
Das ist eine gute Frage. Also beim LADA ist es so, dass der LADA ist gar nichts anderes als ein Typ-1-Diabetes. Da kommen wir beim Thema Typ-1-Diabetes drauf, das spoilere ich jetzt mal noch nicht zu doll. Das ist eine andere klinische Erscheinungsform von einem Typ-1-Diabetes, also von einem Diabetes, der doch nach relativ kurzer Zeit einen absoluten Insulinmangel hat. Also der gehört eigentlich in die Gruppe der Typ-1-Patienten mit rein. Ich glaube, dass wir eine ganze Anzahl von Modi-Patienten haben, die wir fehldiagnostiziert haben als Typ 2 oder auch als Typ 1. Glaube ich ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, ist mir selber auch passiert, dass wir jemanden fehlklassifiziert haben. Und ja, also das mit der, wir wissen ja alle, wie die Kodierung funktioniert. Wir brauchen die Kodierung, um abrechnen zu können. Und diese Kodierung ist natürlich nicht immer 100% korrekt, sondern sie entspricht vielleicht auch manchmal dem, was wir initial an Auffassung haben. Aber auch das ist mir ein wichtiger Punkt vielleicht für den Verlauf der Folge. Wir können auch mal eine Klassifikation von einem Diabetes ändern. Und wir können jemanden, von dem wir gedacht haben, er hätte eigentlich einen Typ-2-Diabetes, der aber in Wirklichkeit einen Typ 1 hat oder andersrum. Das muss man in Zweifelsfällen auch mal überdenken.
Und ich hoffe, spätestens nach dieser Folge weiß man dann auch genau, wie das geht. Gibt es denn sowas wie typische Fehler, die Sie bei der Einordnung eines Diabetes immer wieder sehen?
Also ich habe zum Thema klassische Fehler mir Gedanken gemacht, der eine Stufe, die einmal, auch wenn das heute nicht das Thema groß sein wird, die vor der Frage der Klassifikation steht. Nämlich erstmal die Frage, wie diagnostizieren wir Diabetes? Weil das ist der größte Fehler, den ich im Bereich von Labordiagnostik sehe. Wir alle kennen Laborwerte, wir kennen die Zettel oder auch im Computer die Werte, die aus dem Labor zurückkommen. Und da werden immer Werte markiert, entweder fettgedruckt oder sogar rot, die oberhalb des Normbereichs liegen. Und das, was ich als häufigsten Fehler erlebe, ist, dass bei jemandem, der zum Beispiel einen HbA1c oder auch einen Nüchternblutzucker oberhalb des Normbereichs hat, damit automatisch die Diagnose Diabetes gestellt wird. Und das ist in aller Regel nicht korrekt, weil die Diagnosegrenze ist nochmal eine andere als die Grenze für den Normbereich im Labor. Und damit machen wir dann in Zweifelsfällen auch mal Menschen kränker, als sie sind, indem wir zum Beispiel bei einem HbA1c von 6,1, das wäre bei uns im Labor, würde 6,1 schon auffällig sein, denen eine Diabetesdiagnose vergeben. Und das ist nicht korrekt, die haben den Diabetes noch nicht. Das ist, glaube ich, der häufigste Fehler. Und der ist natürlich auch ein bisschen geschuldet der Situation, dass wir ja irgendeine Art von Diagnose angeben müssen. Nicht nur um abzurechnen, sondern auch um zu kommunizieren. Was hat denn der Patient? Und wir haben, finde ich, bisher in diesen Diagnosemöglichkeiten, wir haben wenig Möglichkeiten zu sagen, was machen wir denn mit Menschen, die so, ich nenne das mal Grenzfälle sind. Ja, mein Plädoyer wäre ja immer, die Ungewissheit auszuhalten und keine Dauerdiagnose zu vergeben, sondern zu sagen, wir machen erstmal einen Verdacht auf. Und in aller Regel haben wir dann ja, wenn es nicht ein Typ-1-Diabetes ist, wenn es ein Typ-2-Diabetes-Verdacht ist, haben wir extrem viel Zeit und sind nicht in Eile. Also sozusagen die Diagnose muss wirklich sauber stehen, sicher stehen. Und die Grenzwerte, über die wir nachher vielleicht, wenn wir über Typ-2-Diabetes reden, würde ich die nochmal erwähnen wollen, damit jeder die nochmal weiß.
Okay, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, weil ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Also der Fehler ist, dass wir uns auf die Laborwerte zu sehr stürzen, wenn es in so einem Grenzbereich ist.
Na, der Fehler, nee, das ist schon, haben Sie richtig verstanden. Was wir, glaube ich, wissen müssen, es gibt einen Unterschied zwischen, wir machen es mal am HbA1c-Wert fest, es gibt einen Unterschied zwischen, der HbA1c ist nicht im Normbereich des Labors und der HbA1c ist so hoch, dass er die Diagnose Diabetes erlaubt. Da gibt es einen Bereich dazwischen. Weil man muss sagen, dass der Normbereich im Labor bedeutet ja im Prinzip, das ist der Mittelwert plus minus 2 Standardabweichungen. Idealerweise untersucht an 100 Gesunden. Das wäre ein Normalwert im Labor, und zwar egal für welchen Parameter. Das heißt, wir haben 2,5% der Menschen, die haben einen HbA1c-Wert oberhalb des Normwerts im Labor, die haben aber trotzdem keinen Diabetes. Und die Diabetesdiagnose, dann machen wir es doch jetzt schon mal an dieser Stelle, damit wir da jetzt sozusagen gar nicht jetzt Missverständnisse aufkommen lassen. Also die Diagnose von einem Diabetes erfordert mindestens 2 Werte aus Nüchternplasmaglucose, HbA1c oder gegebenenfalls auch eine Gelegenheitsglucose. Das heißt, wenn wir jetzt einen Patienten haben ab einem HbA1c von 6,5, wäre der auffällig für eine Diabetesdiagnose und wir bräuchten aber zum Beispiel dazu auch noch eine Nüchternglucose. Da wäre der Grenzwert größer gleich 126 Milligramm pro Deziliter oder größer gleich 7,0 Millimol pro Liter. Wenn wir das beides haben, also HbA1c ist 6,5 und die Nüchternglucose ist 128, dann steht die Diagnose Diabetes, aber wir brauchen eben 2 davon. Aber wenn wir ein HbA1c haben von 6,3 und die Nüchternglucose ist zum Beispiel 5,6 Millimol pro Liter, das wären 100 Milligramm pro Deziliter, dann ist das noch kein Diabetes. Oder es ist kein Diabetes. Das noch indiziert immer so, dass wir denken, es kommt gleich. Und das ist mir wichtig, dass wir eben nicht zu viele Diabetesdiagnosen vergeben, indem wir sozusagen den Normbereich, das Verlassen des Normbereichs im Labors gleichsetzen mit der Diagnose Diabetes. Das wäre nicht korrekt.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine erste Take-Home-Message. Jetzt habe ich mal eine Frage, ne? Also wir haben den HbA1c als wichtiges Kriterium, um dann eben festzumachen, liegt hier ein Diabetes vor oder nicht. Wie ist denn das zum Beispiel im Januar? Na, jetzt mal ganz im Ernst. Also es gibt ja Monate oder Osterzeit zum Beispiel, da wird einfach wahnsinnig viel Zucker gegessen. Spekulatius, Osterhasen, Plätzchen, whatever. Und wir haben ja schon mal gehört, dass der HbA1c nicht ganz korrekt die letzten 3 Monate gleichmäßig wiedergibt, sondern dass es da eine Wichtung gibt. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären und wie ist das mit solchen Monaten?
Ja, damit sind wir ja im Prinzip schon bei der ersten Sektion der Tests, über die wir reden wollen, nämlich über die Tests, die alle Menschen mit Diabetes brauchen. Also jemand, der einen Diabetes hat, brauchen wir zum Beispiel einen HbA1c-Wert. Und ja, das ist völlig korrekt, was Sie gesagt haben. Wir sagen, dass der HbA1c oder der HbA1c bildet ungefähr die letzten 90 bis 100 Tage die mittlere Glucose ab. Aber die letzten 4 Wochen machen 50% aus und die 8 Wochen davor eben auch 50%. Und da bringen Sie eine berechtigte Frage auf. Die Frage ist, was ist mit der Diabetes-Diagnose, wenn wir das zur Diagnose benutzen? Bei mir ist natürlich die Situation, dass der allergrößte Teil, weit über 99%, kommen bereits mit der Diagnose Diabetes gesichert. Also ich glaube, ich wäre insgesamt, wenn ich jetzt im hausärztlichen Setting arbeiten würde, wäre ich einfach entspannter damit, die Diagnose schon vergeben zu müssen, sondern hätte gesagt, wir kontrollieren das in 3 Monaten nochmal. Wobei ich gestehen muss, der HbA1c ist höher, weil in den letzten 4 Wochen was Besonderes war. Das zieht sich bei mir, bei den Patienten, durchs gesamte Jahr. Im Januar war es Weihnachten, im April war es Ostern, dann kommt die Kirschzeit oder die Erdbeerzeit und dann geht es langsam auch schon in die Adventszeit über. Also, oder es waren viele Geburtstage. Also am Ende, glaube ich, mittelt sich das raus. Aber natürlich, wenn jemand gerade irgendwie 3 Wochen bewegungslos auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik geschippert ist und kommt jetzt mit 6,5, dann kann man einfach auch nochmal in 3 Monaten nochmal kontrollieren und gucken, ob die Diagnose wirklich steht. Und wenn man dem tief in die Augen schaut, dann bewegt er sich plötzlich wahrscheinlich mehr und dann ändert sich das wieder. Guter Punkt. Bin ich hier bisher noch gar nicht drauf gekommen. Danke für den Tipp, Herr Wingert.
Na, vielleicht wird das ja dann auch in der Leitlinie bald mal abgebildet.
Gute Idee, ja. Das
sehr gut. Aber dann, jetzt sind wir schon ein bisschen in Diagnostik geschlittert. Sie haben es schon gesagt, bei Ihnen natürlich in der Schwerpunktpraxis Diabetes, da sind fast alle schon diagnostiziert. Es ist ja aber auch häufig so, dann wenn wir jetzt zum Beispiel springen in die allgemeinmedizinische Praxis, dass man eine Erstdiagnostik betreibt. Mhm. Wann starten wir denn überhaupt eine Diabetes-Diagnostik? Wann sollten wir das machen?
Also dazu hat die Leitlinie, in die ich nochmal geguckt habe, eine ganz klare Meinung, wobei man da, gerade wenn wir jetzt über Allgemeinmedizin reden, mein Herz ist ja ganz nah bei der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die AKDE ist sozusagen auch in der Leitlinienarbeit, machen wir das ganz häufig zusammen mit der DGAM, weil wir da häufig einer Meinung sind. Und wir sind, das ist das, was zum großen Teil auch in der Leitlinie steht, wir würden eine Diabetes-Diagnostik machen bei typischen Symptomen. Also wenn jemand viel Durst hat, viel Wasser lassen, jemand, der, ja, manchmal fallen auch Leute auf mit Folgeschäden, also sie kommen eigentlich mit dem Gefühl von Taubheit in den Füßen, auch das wäre ein Grund zu sagen, wir gucken jetzt mal, wenn die Risikokonstellation steht, kann das ein Diabetes sein? Wo sich alle einig sind, ist, dass ein generelles Screening sozusagen der Gesamtbevölkerung auf Typ-2-Diabetes nicht sinnvoll ist. Es gibt Studien, die das geguckt haben und hat man festgestellt, dass ob man screent oder nicht screent, für patientenrelevante Endpunkte keinen Unterschied macht. Das heißt also, ich würde nicht empfehlen, alle Menschen jetzt auf Diabetes zu screenen. Ein bisschen gibt es ja sowas. Also die Menschen, die die Gesundheitsuntersuchung in Anspruch nehmen, das ist ja alle 3 Jahre jetzt möglich, da ist eine Glucose dabei. Das heißt, das wäre im Prinzip eine Art von Diabetes-Screening. Woran sich die Geister ein bisschen bei der Leitlinie scheiden, ist, ob man Menschen mit einem sehr hohen Diabetes-Risiko oder in meinem Wording einer hohen Prätestwahrscheinlichkeit für Typ-2-Diabetes, ob man die screenen soll. Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Da sind die Deutsche Diabetesgesellschaft und die Gesellschaft für Innere Medizin sind eher auf der, ja, sollte man machen. DGAM-AKDE hat eher gesagt, nichts, was man routinemäßig machen soll. Also ich glaube, das ist eine Entscheidung für den Einzelfall, aber sicherlich muss man nicht alle Menschen auf Typ-2-Diabetes untersuchen.
Jetzt haben wir es schon ein bisschen vorgezogen, aber lassen Sie uns nochmal ganz systematisch rangehen, bitte. Welche Laborwerte sollten wir bei jedem Patienten, bei jeder Patientin mit Verdacht auf einen Diabetes bestimmen und warum?
Also bei jedem Diabetespatienten, das würde ich gerne trennen vom Verdacht, sollte der HbA1c bestimmt werden. Wir wissen, dass der HbA1c ein sehr verlässlicher Parameter dafür ist, wie die mittlere Glucose in den letzten 90 Tagen war. Und damit haben wir einen Parameter, der uns sagt, ich sag mal, wie die Qualität der Blutzuckereinstellung war. Das ist ja ein Parameter, um den uns ja viele andere Fachgebiete sehr beneiden. Also die Hypertensiologen hätten total gerne irgendeinen Wert, der den mittleren Blutdruck sagt. Dafür muss man dann irgendwie gelegentlich mal Langzeitblutdruckmessungen machen, die nicht so attraktiv sind. In vielen Bereichen hätten wir das gerne. Das ist ein ganz, ganz toller Parameter, weil wir auch sehr genau wissen, dass das HbA1c eine ziemlich direkte Korrelation hat zu mikrovaskulären Folgeschäden. So, von daher, den Wert würde man im Prinzip alle 3 Monate bestimmen wollen, also 4-mal im Jahr. Und wir müssen aber einmal auf die Limitationen gucken. Die eine Limitation hatten wir kurz schon erwähnt, dass die Blutzuckerwerte nicht ganz gleichmäßig in den HbA1c eingehen. Aber 2 wichtigere Punkte sind, dass der sehr altersabhängig ist. Der HbA1c auch bei Menschen, sowohl bei Menschen, die Diabetes haben, als auch bei Menschen, die keinen Diabetes haben, steigt im Verlauf des Alters an. Und man kann grob sagen, dass pro Lebensdekade der Anstieg 0,1 Prozentpunkt ist. Also der HbA1c von 7,0 des 30-Jährigen ist ein HbA1c von 7,5 des 80-Jährigen. Und das bedeutet, eigentlich müssten wir altersabhängige Normwerte haben im Labor und wir müssten eigentlich, und das haben wir zum Teil auch, altersabhängige Zielbereiche haben in der Behandlung. Und wenn man sich in die Leitlinie guckt, wir gucken heute ja nicht auf Therapieziele, aber in der Leitlinie ist das Alter spielt eine Rolle zur Frage, wie intensiv oder wie niedrig wir den HbA1c einstellen sollen. Das muss man einfach mit im Kopf haben, dass es eine Altersabhängigkeit gibt. Und gerade auch, das war ein wichtiger Punkt für die Diagnostik. Ja, also wenn der 30-Jährige mit einem HbA1c von 6,5 hat die gleichen Blutzuckerwerte wie ein 80-Jähriger mit 7,0. Das heißt, wir müssten bei älteren Patienten, die eher über 70 sind, vorsichtiger sein mit der Diabetesdiagnose über den HbA1c. Dann gibt es einen 2. wichtigen Punkt, den viele Patienten ja auch haben, und das ist die Frage von einem Eisenmangel. Wenn Patienten einen Eisenmangel haben oder gar eine Eisenmangelanämie, dann wird der HbA1c festhalten, künstlich zu hoch gemessen. Ich habe immer lange Zeit gedacht, Anämie müsste doch niedrigen HbA1c-Wert machen. Das stimmt auch zum Beispiel für hämolytische Anämien, aber es stimmt nicht für Eisenmangel. Eisenmangel misst Patienten den HbA1c zu hoch und auch bei Menschen ohne Diabetes. Und man kann sehr schön in Studien zeigen, dass Leute mit einem Eisenmangel möglicherweise einen HbA1c haben, der schon oberhalb der Diagnoseschwelle liegt. Und wenn man den Eisenmangel beseitigt, ist der HbA1c wieder im Zielbereich, im Normbereich und würde gar nicht mehr für die Diabetesdiagnose herhalten. Das heißt, meine Empfehlung ist, eigentlich muss der HbA1c mit einem kleinen Blutbild kombiniert werden.
Ja, ich finde das einen total spannenden Punkt, weil ich habe mich gefragt, warum ist denn das überhaupt so in Vorbereitung auf diese Episode? Und es liegt daran, Iris leben ja normalerweise 120 Tage. Aber bei Eisenmangel haben wir weniger Erythropoese und die Iris leben länger. Und deswegen haben wir relativ gesehen einen höheren Anteil an alten Iris. Und die sind natürlich länger dem Zucker ausgesetzt im Blut. Und deswegen ist mehr Zucker am Hämoglobin dran, das wir dann messen. Also das ist da der Effekt dahinter. Und bei Hämolyse ist es andersrum, sagen Sie.
So ist es. Zum Beispiel unsere ganzen Patienten mit Klappenersatz, die ja dazu neigen, einen gewissen Hämolysegrad haben die immer. Bei denen wird der HbA1c künstlich zu niedrig gemessen. Da kann man sich in die andere Richtung verschätzen.
Okay, aber wir merken uns jetzt schon mal 3 Limitationen beim HbA1c. Erstens, die letzten 4 Wochen gehen zu 50% in den Wert ein. Zweitens, das Alter kann ihn massiv beeinflussen. Und drittens, auch Anämien können ihn beeinflussen. Bei Eisenmangel messen wir zu hoch, bei hämolytisch messen wir zu niedrig.
Und ich habe noch einen 4. den muss ich fairerweise noch beisteuern. Und das ist nämlich der Unterschied von Labor zu Labor. Das ist auch was, was wir immer wieder erleben und was zu Irritationen führt, also bei uns und bei den Patientinnen und Patienten. Wenn Sie dieselbe Probe in unterschiedlichen Laboren nacheinander messen, sowohl im normalen Bereich als auch im deutlich erhöhten Bereich, kommen Sie auf Unterschiede von bis zu 0,55 Prozentpunkte. Und das erleben wir immer dann, wenn zum Beispiel der Patient oder die Patientin war, zum Beispiel im Krankenhaus, da wurde der HbA1c gemessen, oder einmal wird der HbA1c beim Kardiologen gemessen, beim nächsten Mal wieder im Hausarztlabor. Und plötzlich haben sie deutliche Unterschiede und das kann alleine durch die Messdifferenz bedingt sein. Wir haben so eine Vorstellung, weil wir so strikte Ziele haben oder uns immer so Therapiezielbereiche überlegen, haben wir häufig die Vorstellung, dieser Wert sei ein bisschen in Stein gemeißelt. Das ist er eben nicht und gibt eben auch Unterschiede von Labor zu Labor. Deswegen, also wenn es irgend geht, hilft es total, wenn man diese Bestimmung immer im selben Labor macht.
Also dann unter Umständen nach Entlassung aus dem stationären Setting, wo das aufgefallen ist, dann vielleicht direkt in der eigenen Praxis nochmal einen nachziehen und mit den eigenen Werten vergleichen.
Ja, insbesondere wenn der Wert irgendwie so völlig anders ist, als man eigentlich denkt und man denkt, daraus würde jetzt eine Therapieänderung irgendwie resultieren, bevor man das macht, vielleicht einfach nochmal eine Kontrolle vom HbA1c im eigenen bisher gewohnten Labor, um den direkten Vergleich zu haben. Ich wollte noch sozusagen einen Service-Punkt dazu. Eine Frage, die ganz häufig von Patientinnen und Patienten kommt, ist, die kriegen nicht übereinander, was ist der HbA1c und die messen doch Blutzuckerwerte. Wo ist denn da der Zusammenhang? Und dazu gibt es eine ganz tolle Tabelle in einer frei verfügbaren Publikation, die können wir vielleicht hier einfach in den Shownotes verlinken. Da ist eine ganz tolle Tabelle drin enthalten, in der man sehen kann, welcher HbA1c welchen mittleren Blutzuckerwerten entspricht. Und die finde ich immer wieder total hilfreich. Die ziehe ich mehrfach in der Woche aus der Tasche und gucke die mir zusammen mit Patientinnen und Patienten an. Weil ich sag mal so, als ich sag mal nur das ein einziges Beispiel, der HbA1c von 7% ist eine mittlere Glukose von 170 Milligramm pro Deziliter oder 9,5 Millimol pro Liter. Das ist viel höher, als ich denken würde. Ja, es ist mittlere Glukose, da sind die ganzen Glukose-Exkursionen mit drin, die werden ja im HbA1c abgebildet. Aber das hilft immer noch mal sehr zu gucken, wo liegt der Patient denn im Mittel. Also die Publikation würde ich vorschlagen, verlinken wir einfach in den Shownotes.
Ja, machen wir unbedingt. Das ist ja wahrscheinlich dann auch für die Therapieadhärenz ziemlich gut, weil 7%, da kann man ja vielleicht wenig anfangen als betroffene Person. So ist es. Aber mit 170, das kann man einschätzen. Okay. Ne? Und dann sieht man, au weh, da war ich aber lange drüber.
Genau. Und was in der Tabelle auch nochmal ein spannender Aspekt ist, man kann sagen, jeder Prozentpunkt HbA1c von 7 zu 8, von 8 zu 9, von 9 zu 10, die mittlere Glukose steigt linear und der Unterschied zwischen jeweils einem HbA1c-Prozentpunkt sind immer nur 35 Milligramm pro Deziliter oder 1,9 Millimol pro Liter. Das heißt, das ist gar nicht so ein Riesenunterschied, ja? Also 35 Milligramm pro Deziliter, wenn die Patienten 0,5 den HbA1c senken wollen, dann sind das 18 Milligramm pro Deziliter oder ungefähr 1 Millimol pro Liter. Also es sind gar keine ganz großen Hebel, die wir in Bewegung setzen müssen. Ein bisschen Veränderung der mittleren Glukose macht schon einen deutlichen Unterschied fürs HbA1c.
Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so lange über den HbA1c gesprochen, aber vielen Dank dafür schon mal. Was machen wir für weitere Basisdiagnostik?
Also das, was ich tun würde, ist in irgendeiner Art und Weise und in irgendeiner Frequenz, wir können ja gleich nochmal überlegen, in welcher Frequenz, würde ich die Nierenfunktion erheben wollen. Also das Kreatinin oder die glomeruläre Filtrationsrate, mit der wir ja mittlerweile lieber arbeiten, weil ich finde, dass das praktischer handhabbar ist, die würde ich also bei allen Patienten mit Diabetes sicherlich einmal im Jahr erheben wollen. Wenn ich Patienten behandle mit Metformin, mache ich das auch jedes Quartal mit. Das ist ein Parameter, der kostet nicht viel Geld. Wir sind bei etwas über 20 Cent und wir brauchen das ja unbedingt. Die Nierenfunktion kann sich durch äußere Einflüsse, durch Medikamente, durch Exsikose, durch Begleiterkrankungen, durch Begleitmedikation ändern. Und da bin ich immer gerne auf der sicheren Seite, ob ich die Dosis von Metformin noch weitergeben kann. Also bei Patienten mit Metformin und vielleicht sogar Patienten mit einem Typ-2-Diabetes an sich, finde ich, kann man die ruhig jedes Quartal mitbestimmen. Ansonsten sicherlich einmal im Jahr würde ich es auf jeden Fall tun.
Bei den jüngeren Patientinnen und Patienten würden Sie dann da auch Cystatin C messen? Das hat ja einen anderen Bereich, in dem es die GFR abbildet.
Also das machen wir in aller seltensten Ausnahmefällen, dass wir Cystatin C messen. Die Messung ist richtig teuer. Und also es gibt manchmal Fälle, wo wir uns nicht ganz sicher sind, wie ist denn die Nierenfunktion wirklich, wenn es dann irgendwie Probleme gibt, zum Beispiel wir haben manchmal junge Typ-1-Diabetiker, die Bodybuilding machen, ja, die immense, da kommen so Leute mit so breiten Schultern, wo ich immer ganz neidisch werde, ja, da ist manchmal sozusagen das Kreatinin ja einfach ziemlich deutlich erhöht und das liegt aber einfach daran, dass die so muskelstark sind. Da mache ich das gelegentlich, wenn ich sicher sein will, dass eben doch keine Nierenfunktionsstörung vorliegt. Aber es ist nichts, was ich routinemäßig grundsätzlich mache bei jüngeren Patienten. Das Kreatinin insbesondere jetzt, seit wir diese Umrechnung haben, eigentlich immer auf jedem Laborbogen in die errechnete GFR, in die das Alter ja eingeht, muss man sagen, sind wir sehr auf der sicheren Seite.
Gut, dann merken wir uns schon mal HbA1c einmal pro Quartal und Krea mindestens einmal pro Jahr.
Genau. So, und dann kommen wir schon an den letzten Punkt von Dingen, die ich regelmäßig bei allen Patienten machen würde. Ich mache bei allen Patienten Urinsticks. Das ist, glaube ich, für den Typ-1-Diabetes ist das auch sozusagen im DMP gut abgebildet. Man würde, glaube ich, sagen, man kann das unterschiedlich machen. Man kann 3 Proben einmal im Jahr messen. Oder das machen wir, weil das viel leichter praktisch ist, weil die Proben müssten von unterschiedlichen Tagen sein. Wir machen das einfach einmal pro Quartal. Und dann wird es von 4 Quartalen, wird die Urinprobe zu Hause vergessen. Und dann haben wir unsere 3 Werte. Wenn ich jetzt bei einem jungen Menschen mit einem Typ-1-Diabetes plötzlich eine Proteinurie habe, die vorher nicht da war, dann warte ich nicht die nächsten 3 Monate, sondern dann gucke ich mal einmal, gibt es irgendwelche Störgrößen, gab es irgendwie Sport, ist ein Infekt mit im Spiel gewesen und dann machen wir dann 2 weitere Kontrollen, um zu gucken, ist das wirklich eine bestätigte Proteinurie. Meistens ist sie dann weg in den Kontrollen, aber ansonsten würden wir sagen, bei Menschen mit Typ-1-Diabetes auf jeden Fall in jedem Quartal einen Urinsticks.
Und darf ich mal ganz provokativ fragen, warum messen wir so häufig die Nierenwerte? Also wir haben ja den HbA1c, wir wissen dann sehr genau, wie war der Blutzucker in den letzten 90 Tagen und abhängig davon können wir uns ja sehr gut vorstellen, was an der Niere passiert, wenn der deutlich zu hoch war.
Also A, es ist nicht wirklich klar, es bekommt ein Teil der Patienten, wir bleiben mal bei Menschen mit dem Typ-1-Diabetes, ungefähr nur ein Drittel bekommt überhaupt oder kann eine Nephropathie bekommen. Und das heißt, wir haben Patienten, die über Jahrzehnte sehr hohe HbA1c-Werte haben und einfach keine Nierenveränderung bekommen. Das ist übrigens ein spannender Forschungsansatz, weil man sich überlegt, der Blutzucker ist bei denen ja genauso erhöht wie bei anderen, die eine schwere Nephropathie bekommen. Was ist deren Schutz? Ne? Daran wird geforscht. Aber wir bekommen den Nierenschaden, das ist zwar mit dem HbA1c korreliert, aber für den einzelnen Patienten hilft uns das nicht weiter. Ich muss für die Risikoeinschätzung wissen, der Patient, der jetzt bei mir ist, hat der eine Nephropathie. Und dafür muss man sagen, ist einfach der Urinstix ideal geeignet. Wir messen ja dann auch eben das Mikroalbumin. Das heißt, wir messen nicht mit einem normalen Teststreifen, der ab 200 Milligramm pro Liter anschlägt, sondern wir machen das mit einem Teststreifen, der auch kleine Albuminmengen misst und deswegen wir schon bei über 30 auffällig werden und sehen, hier entwickelt sich eine Proteinurie. Und das tun wir deswegen, weil wir halt wissen, dass wir bei Patienten in dieser Situation, die so ein Mikroalbumin entwickeln, den Zustand kriegen wir wieder zurück auf Null. Wir können durch eine Verbesserung der Diabetestherapie oder wir würden nach Blutdruck gucken und wir würden, auch wenn der Blutdruck gut ist, würden wir bei einer persistierenden Proteinurie vielleicht auch eine kleine Dosis zum Beispiel von einem ACE-Hämmer oder AT1-Rezeptoragonisten einsetzen und wir wissen, wir kriegen das wieder auf Null, wir kriegen das Eiweiß wieder raus und wir wissen, dass das prognoserelevant ist für die weitere Entwicklung der Niere. Vielleicht machen wir es, kann man es doch mal unterscheiden. Also das HbA1c ist im Prinzip ein Maß für den Therapieerfolg, sage ich mal vorsichtig. Und beim Urinstix sind wir bei der Frage von Komplikationen des Diabetes, also Folgeschäden durch den Diabetes, also ungefähr auf der Ebene von Fußuntersuchung und Augenarztkontrolle. Das gehört in diese Kategorie von Screening auf Diabetes-Folgeschäden.
Und Sie verwenden einen besonderen U-Stix, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist ein Teststreifen, der eben auch diesen Mikroalbuminbereich abdeckt. Wenn man den Teststreifen selber nicht in der Praxis hatte, wir haben den natürlich, weil die alle bei uns Diabetes haben, in der Hausarztpraxis, also entweder haben sie den Teststreifen da und bestellen den für Patienten mit Diabetes oder was man genauso gut machen kann, man schickt einfach von denen die Urinprobe ins Labor und die messen einem das Mikroalbumin, das ist dasselbe. Aber dieser Bereich oberhalb von 30 Milligramm pro Deziliter, aber noch unter 200, bei dem sozusagen der Standardteststreifen nicht anschlägt, der ist halt beim Diabetespatienten relevant.
Und ist der sehr teuer, dieser Spezial-U-Stix?
Nein, er ist etwas teurer als der normale Teststreifen und es wäre völlig inadäquat, bei allen Menschen, bei denen man eigentlich nur einen Urinstix machen will, um zu gucken, ob die eine Blasenentzündung haben, immer das Mikroalbumin mitzubestimmen. Das ist zu teuer. Ich stelle es mir in der Hausarztpraxis schwierig vor, zu unterscheiden, dieser Patient braucht den Teststreifen mit Mikral und diese brauchen es ohne. Deswegen vermuten würde ich, wenn ich in der Hausarztpraxis tätig wäre, hätte ich auch nur den einen Standardteststreifen und würde bei allen Diabetespatienten den Urin einmal wegschicken ins Labor fürs Mikroalbumin.
Okay, alles klar. Aber bleiben wir nochmal beim U-Stix. Worauf achten Sie da noch?
Ja, ich glaube ja, dass wir als Diabetologen nach den Nephrologen und vielleicht den Urologen die Fachgruppe sind, die am häufigsten Urinstixe machen. Das heißt, ich habe in den letzten, bin jetzt gut 30 Jahre Arzt und bin jetzt fast 25 Jahre in der Praxis, wir haben ganz viele Nicht-Diabetes-Nierenerkrankungen gefunden. Das hat natürlich auch was damit zu tun mit meiner Zusammenarbeit und Freundschaft mit Ingo Krenz als Nephrologen. Ich sage ja immer, ich bin Hobby-Nephrologe, aber wir haben zahlreiche Patienten mit interstitieller Nephritis, also mit ganz teilweise sogar einer akute Glomerulonephritis entdeckt, weil wir einfach im Urinstix plötzlich sehen, große Mengen Blut und Eiweiß, wo man denkt so, hups, hier stimmt irgendwas ganz anderes mit der Niere nicht. Und deswegen die Botschaft, auch Diabetespatienten können Nierenerkrankungen bekommen, die nichts mit dem Diabetes zu tun haben.
Da setze ich euch natürlich auf jeden Fall einen Link in die Shownotes zu dieser Episode vom U-Stix zur Diagnose mit Dr. Ingo Krenz. Da kamen ja wunderbare Zuschriften rein, nachdem wir die veröffentlicht hatten. Hey, ich habe zugehört und direkt am nächsten Tag eine IgA-Nephropathie rausgefischt und so weiter. Also hört da gerne mal rein. Dr. Krenz wird ja nicht müde, den U-Stix in unser aller Bewusstsein zu rücken.
Ja, und ich glaube, das ist eine gute Idee, das zu tun. Aber da kommen wir jetzt genau an die Frage, wir haben jetzt gesprochen über Patienten mit Typ-1-Diabetes, da ist es völlig klar, dass ein Urinstix dazugehört, insbesondere weil bei Patienten mit dem Typ-1-Diabetes, wenn die eine Albuminurie entwickeln, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, insbesondere wenn die dann auch noch eine Retinopathie haben, ist das dann eine diabetische Nephropathie. Wenn wir jetzt Menschen mit dem Typ-2-Diabetes angucken, wenn die eine Proteinurie haben, ist die wahrscheinlichste Diagnose nicht eine diabetische Nephropathie, sondern die wahrscheinlichste Ursache ist wahrscheinlich ein Hochdruckschaden. Was aus irgendeinem Grund ja benigne Nephrosklerose heißt, ich weiß gar nicht, was daran benigne ist an der Erkrankung, aber die werden einen Hochdruckschaden haben. Und weil das eben nicht direkt mit dem Diabetes in Zusammenhang steht, ist vor einiger Zeit, ich würde mal sagen vor 2-3 Jahren, ist der Urinstix aus dem Typ-2-DMP rausgerutscht als eine Routineuntersuchung. Das heißt, der muss im DMP nicht mehr standardmäßig gemacht werden. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was macht man damit praktisch? Ich kann ja mal sagen, was wir machen. Wir machen weiterhin bei allen Patienten, auch mit dem Typ-2-Diabetes, einen Urinstix.
Das habe ich mir gedacht.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich hätte fast gesagt aus Faulheit. Nein, aus pragmatischen Gründen. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, bei Patienten mit einem hohen Risiko, also Patienten, die neben dem Diabetes noch Bluthochdruck haben und vielleicht sogar schon eine kardiovaskuläre Erkrankung, bei denen spielt der Urinstix eine ganz andere Rolle. Da müsste man es auf jeden Fall tun. Und wahrscheinlich bei Patienten mit einer kurzen Diabetesdauer, die keine Begleiterkrankung haben, da könnte man ihnen sich sparen. Wir sind nur einfach nicht in der Lage, in der Praxis das sinnvoll zu unterscheiden. Und deswegen machen wir das einfach bei allen, weil das hinzukriegen ist organisatorisch bei uns nicht stemmbar. Also von daher, mein Plädoyer ist auch bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, das zu machen, aber eben auch da mit Augenmaß zu gucken, wenn die Patienten eine Proteinurie haben, das ist wahrscheinlich kein Diabetes-Schaden. Das spielt aber aus meiner Sicht immer gar keine so richtige Rolle, weil die Maßnahmen, die wir dann ergreifen, sind ja dieselben. Wir würden gucken, den Blutdruck sehr gut einzustellen. Wir würden vielleicht bestimmte Medikamente einsetzen, die sich besonders gut bei der Blutdruckbehandlung auf die Eiweißausscheidung auswirken. Aber an sich wären die Maßnahmen dieselben. Deswegen machen wir bei uns, ich weiß, dass das andere Praxen auch machen, einfach weiterhin bei allen Patienten mit Diabetes und Urinsticks.
So viel dann erstmal zur Basisdiagnostik. Das hört ihr nachher aber auch alles nochmal in den Take-Home-Messages. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die verschiedenen Formen des Diabetes.
Ja, würde ich vorschlagen. Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht ein bisschen nach der Häufigkeit sortiert, der Häufigkeit der Erkrankung.
Dann starten wir auf jeden Fall mit dem Diabetes Typ 2. Da sagten Sie ja über 90%.
Absolut. Das ist zwar die häufigste Patientengruppe jetzt mit dem Diabetes, sind aber die, bei denen ich am wenigsten an zusätzliche Labortests denke. Also das, was rein diabetesbezogen ist, haben wir für den Typ 2 Diabetes schon besprochen. HbA1c, Nierenfunktion, Urinsticks. Zusatztests, an die man denken könnte. Es kommen manchmal ja Patienten zu einem, wo man denkt, ist das eine sekundäre Diabetesform? Und da, wenn wir an Typ-2-Diabetes denken, manchmal sitzen Menschen vor mir, wo ich denke, könnten die ein Cushing haben? Das wäre noch ein Test, der mir einfallen würde, wo man überlegen könnte, ja, wenn das ein Cushing wäre, das hätte ja eine ganz andere Relevanz. Also gerade wenn es jetzt nicht durch eine externe Therapie, sondern die haben einen wirklichen Morbus Cushing, dann würde man sich überlegen, ob man nicht darauf ein Screening macht. Es gibt gelegentlich, ich sag mal, ich mache das bei mir in der Praxis 4, 5, 6 Mal im Jahr, machen wir einen Dexamethason-Kurztest. Das wäre mein erster Test, dass die abends um 23 Uhr, ich glaube, 2 Milligramm Dexamethason einnehmen und wir morgens früh um 8 das Nüchterncortisol messen. Das wäre unser Screening-Test. Wie gesagt, selbst in so einem selektierten Patientengut wie bei uns in der Schwerpunktpraxis kommt das eher selten vor. Aber das ist was, woran man manchmal denkt, wenn der Habitus sehr typisch ist oder zum Beispiel die komplette Familienanamnese fehlt. Alle anderen sind schlank und denen geht's gut und jemand kommt rein mit doch sehr ausgeprägter Stammfettsucht, mit so dünnen Armen und Beinen, wo man denkt so, manchmal ist ja einfach so der Blick, dass man denkt, Mensch, das sieht irgendwie Cushingoid aus. Das wäre eine Situation, wo ich das gucken würde.
Aber ohne diese Hinweise jetzt zum Beispiel auf ein Cushing, da würden Sie dann tatsächlich bei Typ-2-Diabetikerinnen und Diabetikern die Basisdiagnostik fahren. Das heißt in Ihrem Fall jetzt einmal pro Quartal HbA1c, Krea und U-Sticks.
Ja, also alles, was an weiterer Labordiagnostik wäre, also wir können jetzt anfangen, irgendwie, ich habe jetzt mich wirklich auf diabetes-spezifische Fragen bezogen. Wenn wir jetzt das Feld aufmachen wollen, dann sitzen wir aber ganz, ganz lange heute zusammen. Dann wären wir bei Lipiden. Ja, also was braucht es an Lipiddiagnostik? Aber dann kommen wir auf die Frage, wen behandeln wir? Ich glaube, da gehen wir heute mal elegant dran vorbei, weil ich glaube, das wird sonst sehr, sehr umfangreich.
Da würde ich jetzt tatsächlich einfach mal auf die Denkfabrik Medizin verweisen. Da haben Sie ja in Ihrem Podcast zusammen mit Dr. Krenz eine wunderbare Episode zu aufgenommen.
Ja, wir haben eine Folge über Lipidtherapie gemacht mit Statinen in der Primärprävention. Wer mag, freuen wir uns, wenn Sie da reinhören.
In den Shownotes findet ihr einen Link dazu. Ist eine sehr hörenswerte Episode, wie alle Denkfabrik-Episoden, das muss man auch dazu sagen. Dann war es das schon jetzt mit dem Typ-2-Diabetes?
Ich finde ja.
Okay, dann machen wir weiter. Dann kommt der Typ 1 nach Häufigkeit. Der ist aber deutlich, deutlich seltener. Ne? 3% haben Sie gesagt.
3%, ja genau. Also nicht 3% der Bevölkerung, sondern 3% aller Menschen mit Diabetes. Ne? Das ist eine ganz kleine, das ist eine schmale Gruppe, aber eine, die halt, also der Typ 1-Diabetes ist ja eine, ja, da muss man sich sehr intensiv drum kümmern, die ist extrem lebensverändernd. Und deswegen, das ist eine Gruppe, mit der wir uns natürlich sehr, sehr intensiv bei uns beschäftigen.
Ja, und gerade was die Therapie angeht, ist das ja manchmal alles andere als einfach. Da möchte ich einmal auf unsere Online-Fortbildung zum Diabetes im stationären Setting hinweisen. Da habt ihr alles an der Hand, was es braucht, um sicher mit Insulin umzugehen und Hyper- und Hypoglykämien und alles, was mit Diabetes zu tun hat, sicher zu managen. In den Shownotes findet ihr einen Link, schaut da also gerne mal rein. Aber jetzt zurück zur Diagnostik. Gerade beim 1er, da gibt es ja völlig verschiedene Betroffene, die da vor einem sitzen können. Kinder, aber auch durchaus manchmal junge Erwachsene. Mhm. Dr. Klinge, wann denken Sie denn überhaupt an einen 1er-Diabetes?
Ja, da brauche ich keinen einzigen Labortest für. Also die Patienten mit Typ 1-Diabetes haben das, was eigentlich ein typisches Bild immer geschildert wird für Menschen mit Diabetes. Die haben Polyurie, die trinken 3, 4, 5, 6, 7 Liter, kenne ich. Die haben entsprechend natürlich eine Polydipsie. Die sind im größeren Teil unter 30, auch wenn es die Diagnose darüber noch gibt. Die klagen fast alle über einen ungewollten Gewichtsverlust und viele haben auch Sehstörungen. Das passiert gar nicht so selten, dass der erste Schritt zum Augenarzt geht, weil die sagen, oh Mensch, ich habe so Sehstörungen. Und die haben was damit zu tun, dass bei diesen hohen Blutzuckerwerten die Linse im Auge aufquillt und das sozusagen diese Sehstörung macht. Und dieses Polyurie, Polydipsie, ungewollter Gewichtsverlust, diese Trias ist ein extrem typischer Situation für einen Typ-1-Diabetes. Und dann kommt bei mir ein Labortest. Ja, wir wollen den Blutzucker wissen. Und der zweite ist, wir brauchen Urinsticks, weil wir gucken wollen, ob die Ketone haben. Und wer also diese Symptome hat und einen hohen Blutzucker und Keton zwei- oder dreifach positiv, semi-quantitativ im Urinsticks, das ist für mich, ist das ein Typ-1-Diabetes.
Das heißt, die ganze Antikörperdiagnostik und so weiter.
Genau, da kommen wir gleich noch auf die Antikörper. Also ich stelle den größten Teil der Diagnosen von einem Typ-1-Diabetes, stelle ich ohne eine Antikörperdiagnostik. Weil es geht ja an dieser Stelle um die Frage, was wir, also man muss sich ja überlegen, was ist die gibt es eine konkurrierende Verdachtsdiagnose? Wenn wir uns jetzt mal in den Bereich, also ich bin nicht Pädiater, ich habe versucht ein bisschen rauszufinden, ob die Pädiater Antikörper messen. Ich glaube, die tun das nicht, weil bei einem 12-jährigen Mädchen oder Jungen, die mit diesen typischen Symptomen kommt und einer Ketonurie, ich wüsste keine andere Differentialdiagnose, die sozusagen wirklich die relevant wäre an der Stelle. Das heißt, bevor wir irgendeinen Test machen, ist die Prätestwahrscheinlichkeit vor den Antikörpern schon so unglaublich hoch, dass wir sowieso handeln würden. So hohe Blutzuckerwerte mit Symptomen würden wir immer behandeln. Und wenn dann noch eine Ketonurie dabei ist, die zeigt uns ja, dass es eine ausgeprägte Lipolyse gibt. Das sind die Abbauprodukte von den Fetten, die durch den absoluten Insulinmangel entsteht, diese massive Lipolyse. Dann muss man sagen, ist die Diagnose gesichert.
Aber die Antikörperdiagnostik spielt schon auch eine Rolle für Sie.
Ja, wir haben natürlich Patientinnen und Patienten, da sage ich immer so ein bisschen vorsichtig, die haben einen Typ-1,5-Diabetes. Die passen in beide Mustern nicht so richtig. Ja? Die sind weder so eine klassische Typ-1-Manifestation und auch nicht klassisch Typ 2. Und also zum Beispiel zwar eine typische Manifestation mit solchen Symptomen, aber zum Beispiel in einem deutlich höheren Lebensalter. Oder wir haben Patienten, wo wir denken, Mensch, das Übergewicht wieder und vielleicht Familienanamnese würde besser zum Typ-2-Diabetes passen, aber die haben innerhalb von kurzer Zeit plötzlich hohe Blutzuckerwerte entwickelt, wo man denkt, da ist viel Musik drin, kommen wir vielleicht ganz am Ende. Ich habe nochmal so eine Art Fallbeispiel mitgebracht, wo man denkt, das passt beides nicht so richtig.
Typ-1,5-Diabetes, finde ich einen richtig starken Begriff. Man kann sich richtig vorstellen, was damit gemeint ist. Und da wird es dann für Sie wichtig mit den Antikörpern.
So ist es. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, um eine Frau zu erwähnen, die bisher, die kennt glaube ich keiner, die ist aber total wichtig und ich habe den Namen auch erst kürzlich kennengelernt. Das ist Deborah Doniach. Deborah Doniach ist eine schweizer-britische Medizinerin, eine Immunologin, 1912 geboren, 2004 gestorben und die hat was entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass diese das entdeckt hat. Die hat neben den Inselzellantikörpern, auf die wir gleich kommen, hat sie die Schilddrüsenantikörper entdeckt. Sie hat beides entdeckt und sie hat vorgeschlagen, die Krankheit Hashimoto-Thyreoiditis zu nennen. Ich habe immer gedacht, das war ein eitler Kollege, der die Krankheit nach sich selber benannt hat.
Das hätte ich jetzt auch gedacht. Also.
Ja, sehen Sie, die hat das vorgeschlagen, in völliger Bescheidenheit, das nach einem Hashimoto zu benennen. Und ich würde ja eigentlich gerne vorschlagen, Sie zu ehren und dass wir in Zukunft mal den Autoimmundiabetes mit nachgewiesenen Antikörpern, den könnten wir eigentlich Doniach-Diabetes nennen, denn das wäre eigentlich korrekt. Sie hat diese Antikörper entdeckt. Mhm. Und damit ist sie diejenige, die quasi die bei vielen Patienten bestehende Autoimmunursache des Diabetes, des Typ-1-Diabetes sozusagen quasi nachgewiesen und bewiesen hat. Und vielleicht kann ich mal sagen, was so die drei wichtigen Antikörper sind, die wir heutzutage messen würden. Also wenn ich jetzt den Verdacht habe und ich würde sagen, kann es sein, kann es nicht sein, sind es drei Antikörper, die wir messen. Das sind einmal die GAD-Antikörper, Glutamat-Decarboxylase-Antikörper, dann IA2A und ZNT8.
Wofür stehen die Abkürzungen?
Also IA2 ist insulinom-assoziierte Antikörper und ZNT8 ist Zinktransporter 8. Und das sind Antikörper, die sich gegen Oberflächenantigene der Beta-Zellen richten. Das heißt, die machen sozusagen selektiv, binden die an die Oberfläche der Beta-Zellen und bringen die sozusagen um die Ecke. Also im Prinzip dasselbe wie beim Hashimoto an den Thyreoziten, passiert das hier selektiv an den Beta-Zellen des Pankreas. Und die würde ich in einer solchen Situation messen. Und jetzt stellt sich ja die spannende Frage, wenn die jetzt zurückkommen und sind positiv, dann können wir uns sicher sein, das ist ein autoimmunbedingter Diabetes. Und den können wir dann auch so nennen. Was machen wir denn mit denen, bei denen die Antikörper zurückkommen und die sind negativ? Ist denn dann der autoimmune Diabetes, Klammer auf, Typ-1-Diabetes, ist der ausgeschlossen? Und die Botschaft ist nein. Je jünger man ist oder je jünger die Menschen sind mit einer Manifestation von einem Diabetes, der aussieht wie ein Typ-1-Diabetes, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Antikörper positiv sind. Bei den Kindern wird es wahrscheinlich annähernd 100% sein. Ich vermute, auch das ist ein Grund der Pädiater, sie nicht zu messen, weil das einfach ganz klar ist. Aber je älter die Menschen werden, desto weniger häufig sind die Antikörper und damit ist der Typ 1 Diabetes an dieser Stelle eben auch nicht ausgeschlossen, wenn die Antikörper negativ sind.
Und liegt das dann daran, dass die Beta-Zellen einfach schon eine ganze Weile hinüber sind und keine Antikörper mehr dagegen gebildet werden?
Wir wissen das ehrlich gesagt nicht so genau. Die nächste spannende Information, die ich unbedingt hier mit Ihnen und den Zuhörenden teilen wollte, ist, dass wir Regionen in der Welt haben, wo es Manifestationen bei Kindern und Jugendlichen gibt, die genauso aussehen wie eine Typ-1-Manifestation. Die haben auch einen Typ-1-Diabetes, den würde man auch so nennen, die aber keine Antikörper haben. Es gibt eine große Studie, die ist gemacht worden in der Subsahara-Afrika-Region. Und die haben bei etwas über 800 Patientinnen und Patienten mit der Diagnose von einem klassischen Typ-1-Diabetes haben die Antikörper gemessen. Und dabei ist rausgekommen, bei denen waren 65% Antikörper negativ. Aber klinisch würden wir das sofort, ist völlig klar, ist ein absoluter Insulinmangel, Ketonbildung, hoher Blutzucker, typische Symptome, klare Notwendigkeit von einer Insulintherapie. Und trotzdem haben ungefähr 2/3 keine Antikörper.
Das ist wirklich interessant. Also je weiter die Forschung voranschreitet, finde ich immer, desto mehr merkt man, dass die Kategorien, in die wir bisher Krankheiten eingeteilt haben, häufig einfach nicht stimmen.
Ja, man merkt auch nochmal, dass ich finde es ja zutiefst menschlich, mir geht das genauso. Man würde so gerne die Welt in klare Kästen unterteilen. Ja, hier Typ 1, da Typ 2. Das passiert beim Typ 2 übrigens ganz ähnlich, auch beim Typ 2 Diabetes. Das ist eine unglaublich heterogene Gruppe. Wir sind mittlerweile dabei, ob man nicht die Gruppen unterteilen muss nach Ursachen. Und man kommt auf 5 unterschiedliche Cluster, die im Bereich von Typ 2 Diabetes eine Rolle spielen. Also ich glaube, diese starre Unterscheidung Typ 1, Typ 2, die fächert sich in allen Bereichen gerade auf.
Ja, das ist ein Trend, den man wirklich über die Disziplinen hinweg sehen kann. Aber wenn wir jetzt mal einen Typ 1 diagnostizieren, so wie wir ihn aus dem Lehrbuch kennen, dann merken wir uns ungewollter Gewichtsverlust mit Kachexie, Polydipsie, Polyurie. Das sind unsere klinischen Hinweise. Wir machen einmal einen U-Stix, gucken nach den Ketonkörpern.
Genau.
Aber die Antikörper brauchen wir nicht unbedingt, außer wenn unklar. Sie haben Typ 1,5 Diabetes gesagt. Und wenn wir Antikörper machen, merken wir uns, bei Kindern sind die im Regelfall häufig positiv, zumindest hier in Europa. Und bei älteren Betroffenen sind sie durchaus auch häufiger negativ.
Genau, das ist aus meiner Sicht die wichtige Botschaft. Ja, also wenn die Antikörper positiv sind, ist die Diagnose so sicher, dass wir sagen können, der hat einen Typ 1 Diabetes. Aber wenn die Antikörper negativ zurückkommen, schließt es das eben überhaupt nicht aus. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben eben ja auch, das waren jetzt Untersuchungen wirklich an Menschen, die in der Subsahara-Region in Afrika leben. Aber wir haben natürlich auch Menschen, die sozusagen genetisch von dort her stammen. Und da haben wir eben auch Situationen, wo man sagen muss, okay, wenn jetzt jemand von dort kommt oder genetische Wurzeln dort hat und hat keine Antikörper, muss man sagen, der könnte in diese Gruppe gehören, der hat einen Typ 1 Diabetes, aber hat eben nicht die Antikörper nachweisbar.
Und steht dann trotzdem die Diagnose? Also bei positiven Antikörpern ist klar, da haben wir sie fest. Aber wenn sie jetzt negativ sind, die Antikörper, muss ich dann noch weitere Diagnostik machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn sie negativ sind, dann ist der ja sozusagen immer noch im Spiel. Eine Option, die man an der Stelle noch hat, ist, man kann ja messen, wie viel eigene Insulinproduktion ist noch da. Dazu würde man in dieser Situation das C-Peptid messen, nicht das Insulin selber, weil also in der Situation, der Patient kommt ja, also wo auch immer er denn auflandet, ob er das Hausarzt, Schwerpunktpraxis, Krankenhaus, die Patienten sind ja relevant krank. Die haben hohe Blutzuckerwerte, denen geht's richtig schlecht. Das heißt, die erste Maßnahme ist, die zu behandeln. Das heißt, die bekommen ja sehr, sehr rasch Flüssigkeit und Insulin. Das heißt, wenn wir jetzt Insulin messen, messen wir das exogene Insulin mit. Das heißt, wir messen jetzt, wenn wir sagen wollen, wir wollen gucken, ob der eine eigene Insulinproduktion noch hat in ausreichendem Maße, würden wir das C-Peptid messen. Weil das C-Peptid ist ja sozusagen das, was sozusagen, das ist an das Insulin gekoppelt, sodass es dann pro-Insulin ist und nicht wirkt. Und wenn das Insulin dann sezerniert ist, dann wird das C-Peptid abgelöst und das steht 1:1 im Verhältnis zur Insulinproduktion. Das heißt, wir würden C-Peptid messen. Und was mir dabei ganz wichtig ist, ist, man kann das C-Peptid isoliert zu messen, ist sinnlos. Wir brauchen immer zum C-Peptid im gleichen Moment einen Blutzucker, eine Blutglucose. Also wir machen mal ein Beispiel. Das C-Peptid ist im mittleren Normbereich und der Blutzucker ist sehr, sehr hoch, dann ist das C-Peptid ja inadäquat niedrig. Das ist zwar normal im Normbereich, aber es ist ja viel zu niedrig bei diesem hohen Blutzucker. Eigentlich müsste ein hoher Blutzucker ist ein extremer Stimulus für die Produktion von Insulin. Oder andersrum, jemand hat einen normalen Blutzucker und das C-Peptid ist wahnsinnig hoch. Dann ist das jemand, der hat eine Insulinresistenz. Also das C-Peptid alleine hilft uns überhaupt nicht weiter. Wir brauchen immer das C-Peptid mit dem Blutzucker zusammen. Und dann kann man eben auch so eine Ratio, die C-Peptid-Glucose-Ratio bilden, weil daraus kann man gut ableiten, hat der Patient ein Sekretionsproblem.
Also Blutzucker in Kombination mit C-Peptid kann auch weiterhelfen, wenn die Antikörperdiagnostik negativ ist, wir aber klinisch davon ausgehen, dass dann Typ-1-Diabetes vorliegt. Und dann würde ich gerne noch auf den LADA zu sprechen kommen.
Ja, also das war spannend in der Vorbereitung hierfür und auch in der Vorbereitung für eine Denkfabrik-Folge, die übrigens Typ-1,5-Diabetes heißt, wo es ein Patient mit einer afrikanischen Abstammung ist, bei dem genau diese Situation war. Ich habe immer gedacht, der LADA sei sowas wie eine eigene Diabeteserkrankung. Das ist es aber gar nicht. Das ist eine Beschreibung eines klinischen Erscheinungsbildes eines Typ-1-Diabetes. Also das ist ein, LADA steht für Late Autoimmune Diabetes of the Adult, also es ist ein eher später im Leben bestehender autoimmuner Diabetes, also auch in Zweifelsfällen mit Antikörperbildung, der aber in der Regel deutlich langsamer verläuft als bei den, zum Beispiel bei den Kindern und Jugendlichen. Da geht das sehr schnell und wird nicht übersehen. Und bei dem LADA-Diabetes, gerade wenn die dann, weiß nicht, das ist jemand 40, 45, 50, da würde man ja denken, das wird ein Typ-2-Diabetes sein, dann fangen wir vielleicht an sogar mit einer Therapie mit Metformin, dann wirkt das vielleicht sogar am Anfang und aber nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr oder Jahr steigen die Blutzuckerwerte plötzlich doch deutlich an und ist klar, der braucht Insulin. Da haben wir jemanden als Typ-2-Diabetes fehldiagnostiziert, der in Wirklichkeit doch eine autoimmune Diabetesform hat. Also vielleicht sogar ein Donnerach-Diabetes, wenn wir positive Antikörper messen und den wir dann eben auch mit Insulin behandeln müssen. Das heißt, es ist von der Krankheitsentität die völlig identische Erkrankung wie ein Typ-1-Diabetes. Es ist sozusagen einfach die klinische Manifestation etwas langsamer und etwas später im Leben. Aber ich sag mal, pathophysiologisch ist es dieselbe Erkrankung wie ein Typ-1-Diabetes.
Das ist ja erfrischend klar eingeordnet. Vielen Dank dafür. Das ist ja so ein Begriff, klar, hat jeder mal gelernt. Der geistert auch immer rum, aber der ist ja häufig mit vielen Fragezeichen versehen.
Ja, ich erlebe das selber auch mal. Nochmal, ich wusste es selber nicht gut genug bis vor ein paar Monaten. Aber ich sage so, also ja, was sicherlich, manchmal lese ich in Arztbriefen Typ-2-Diabetes DD-LADA. Das ist ein, völlig korrekt. Typ-1-Diabetes DD-LADA ist ein weißer Schimmel. Ja, also das ist dieselbe Erkrankung. Einfach nur eben in einer anderen Art Form der klinischen Manifestation. Und ich würde vielleicht einmal zur Vollständigkeit halber, weil wir haben gesagt, das ist eine seltene Erkrankung, die nimmt aber im Moment an einer bestimmten Stelle an Fahrt auf. Und das müssen wir einmal kurz hier erwähnen. Weil wir haben gesagt, der LADA entwickelt sich sehr langsam. Wir haben eine andere Variante des Typ-1-Diabetes, die entwickelt sich rasend schnell. Und das ist ein Typ-1-Diabetes als Nebenwirkung einer Checkpoint-Inhibitor-Therapie. Wir haben zunehmend Patienten, ja, die mit unterschiedlichen Malignomen werden Immun-Checkpoint-Inhibitoren eingesetzt. Und wir wissen, dass eine der Nebenwirkungen, die machen ja unterschiedlichste Entzündungen an unterschiedlichen endokrinen und exokrinen Drüsen. Die können Pankreatitis machen, die können Thyroiditis, die machen Hypophysitis, aber sie machen eben auch in wohl bis zu 1% der Fälle einen Typ-1-Diabetes mit nachweisbaren Antikörpern. Typischerweise sind GAT- und IA2-Antikörper erhöht. Und diese Patienten haben eine so unglaubliche rasche Progression dieser Erkrankung, dass man wirklich unglaublich aufpassen muss. Wenn wir sonst die Situation haben, mich ruft am Nachmittag um 4 ein Hausarztkollegin an und sagt, ich habe hier einen jungen Mann und der Blutzucker ist 280 und der hat ein kleines bisschen Keton im Urin und der hat ein bisschen Gewicht verloren und der trinkt ganz viel. Wenn man den nun heute gar nicht mehr sehen kann, dann passiert wahrscheinlich meistens auch nichts, wenn man den am nächsten Morgen gleich sieht. Wenn Sie das machen mit einem Patienten, der einen anlaufenden Typ-1-Diabetes unter einer Checkpoint-Inhibitotherapie hat, der ist noch in der Nacht auf der Intensivstation mit einer schweren Ketoazidose. Die haben unglaubliche Geschwindigkeiten da drin. Deswegen, da muss man unheimlich aufpassen. Die müssen sofort, ich denke, meistens in aller Regel doch stationär behandelt werden, weil die kriegen auch die Chemotherapie ja nicht ohne Grund. Also da würde ich einmal sozusagen nochmal Warnsignal für alle. Also wenn jemand solche Symptome entwickelt unter einem Checkpoint-Inhibitor, die Onkologen wissen das mittlerweile sehr gut. Da müssen wir dran denken und da darf man keine Zeit verlieren.
Okay, also wenn die mit drin sind, Immun-Checkpoint-Inhibitoren, dann in dubio pro Notaufnahme.
Ja.
Welche weiteren Werte bestimmen Sie in diesem ganzen Komplex Typ-1-Diabetes?
Ja, also wir haben bestimmte Erkrankungen, die mit Typ-1-Diabetes assoziiert sind, also oder die bei Menschen mit Typ-1-Diabetes etwas häufiger auftreten. Und die häufigste davon ist die Hashimoto-Thyroiditis, die wir ja vorhin schon einmal vorkamen. Denn das ist ja insgesamt eine häufige Erkrankung. Und sie ist aber bei Menschen mit Typ-1-Diabetes etwas häufiger, sodass wir üblicherweise einmal im Jahr auch eine Schilddrüsenwerte bestimmen, um sozusagen Screening auf eine beginnende Schilddrüsenunterfunktion zu machen. Und bin mir sicher, es gibt eine gute Folge zum Thema Schilddrüse wahrscheinlich schon bei Amboss.
Klar, mit Dr. Janine Schübel von der DGAM, die ordnet das ein, auch warum ein TSH von 9 manchmal gar nicht so tragisch ist. Da setze ich euch auf jeden Fall einen Link in die Shownotes.
Super, genau auf den Punkt wollte ich raus. Dann unbedingt die Folge hören nochmal an der Stelle, weil das ist sozusagen, nur weil das TSH erhöht ist, haben die Leute noch lange keine Hashimoto-Thyreoiditis und schon gar keine Therapieindikation. Aber wie gesagt, es lohnt sich. An der Stelle sind die Zahlen so, dass sich das Screening mit dem TSH vielleicht einmal im Jahr bei Patienten mit dem Typ 1 Diabetes auf jeden Fall lohnt. Und gehen wir einmal zu einer anderen Endokrinopathie, das ist der Morbus Addison. Der ist auch bei Menschen mit Typ 1 Diabetes etwas häufiger, aber er ist so selten, auch bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, dass ein regelmäßiges Screening sich überhaupt nicht geboten. Man sollte das im Hinterkopf haben, dass es das eben gelegentlich gibt. Und wenn Patienten eben kommen mit unklaren Bauchbeschwerden, wenn wir Laborauffälligkeiten sehen mit einer Hyponatriämie und vielleicht einer Hyperkaliämie, dann sollte man auf jeden Fall bei jemandem, der einen Typ 1 Diabetes hat, da noch mit dran denken und vielleicht eher dann mal eine Diagnostik machen, als wenn die keinen Typ 1 Diabetes hätten. Aber es ist eine so seltene Erkrankung, dass sich ein regelmäßiges Screening absolut verbietet. Aber man sollte es im Kopf haben, das ist so der Aspekt. Und wo wir gerade eben schon bei Bauchbeschwerden waren, die ja so ein bisschen unspezifisch sind beim Addison, Übelkeit, Erbrechen kann das ja häufig sein, können wir noch mal einmal gucken auf die Zöliakie. Die Zöliakie ist auch bei Menschen mit Typ 1 Diabetes etwas häufiger. Ich weiß, dass die Kinderärzte machen bei allen ihren jungen Patientinnen und Patienten ein Zöliakie-Screening. Und so, dass wir in der Regel davon ausgehen, wenn die aus der Kinderklinik, irgendwann, wenn die 18 werden, wechseln die in die Erwachsenenmedizin, sodass wir in aller Regel davon ausgehen können, dass das Zöliakie-Screening stattgefunden hat. Wenn es nicht stattgefunden hat, kann man es einmal machen, um einmal zu gucken. Weil das Problem bei der Zöliakie und dem Typ 1 Diabetes ist, neben den ganzen spezifischen Zöliakie-Problemen, ist, dass die Zöliakie mit Typ 1 Diabetes mit dann dieser möglicherweise gestörten Resorption für Kohlenhydrate und sehr wechselnde Blutzuckerwerte macht und große Probleme bei der Einstellung macht. Das heißt, wenn man dann weiß, dass der Patient eine Zöliakie hat, ist es nicht nur gut bezüglich all der Risiken, die Zöliakie ansonsten mit sich bringt, sondern auch, dass häufig die Diabeteseinstellung stabiler funktioniert.
Wäre es sinnvoll, also gehen wir mal raus aus diesem Feld der Beifangdiagnosen, sage ich jetzt mal, wäre es sinnvoll, bei allen Kindern ein Screening auf Typ 1 Diabetes durchzuführen?
Ein weites Feld. Also mittlerweile ist es so, dass nicht nur Menschen dafür sind, sondern das passiert an bestimmten Stellen. Das passiert zum Beispiel in Bayern. Da versuchen die das sogar flächendeckend zu machen. Die Neugeborenen werden gescreent auf Antikörper. Das heißt, die würden auch da 3 Antikörper messen. Und würden bei, wenn mehr als einer positiv ist, gibt es im Rahmen dieses Projekts eine Beratung der Eltern, dass sozusagen ein beginnender Diabetes nicht übersehen wird, dass Warnsymptome nicht übersehen werden, um zum Beispiel zu verhindern, dass die Kinder mit einer Ketoazidose manifestieren, was ein dramatisches und im Zweifelsfall auch gefährliche Situation ist. Es gibt Teile dieses Projekts, werden auch in FRIDA ist das Stichwort für diese Studie. Wir können vielleicht auf die Homepage vom FRIDA-Projekt auch gerne in den Shownotes einmal verlinken, dann kann man sich das da genauer anschauen. Also es gibt auch jetzt ein FRIDA-Projekt im Norden. Wir könnten mal eine Folge machen über nur Screening, also in unterschiedlichsten Bereichen. Dann können wir mal die Limitationen von Screening-Programmen angucken. Ich habe gerade 2 Vorträge. Es gab auf einer Diabetes-Fortbildung in Jena gerade ein sehr schönes Pro und Contra für die Frage des Typ-1-Screenings. Und also für mich ist dabei rausgekommen, dass das etwas ist, was ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfehlen würde. Also ganz bestimmt nicht außerhalb von einer Studie. In Studien ist ja immer eine andere Situation, aber es ist nichts, was bisher Teil der Routineversorgung sein sollte.
Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir auch den Typ 1 Diabetes in der Tasche. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal in so ein bisschen die, ja, ich sag mal, wilderen Gefilde, ne? Modi, Pancreopriva, Diabetes und so weiter. Wollen wir vielleicht einfach mal mit dem Modi starten?
Ja. Also wir sind jetzt im Bereich, ich hätte fast gesagt, jetzt sind wir im Hobbyraum des Diabetologen. Ja, also jetzt ist es, wir sind jetzt sehr speziell. Wir lieben als Diabetologen natürlich diese Erkrankung, also aus mehreren Gründen. Der eine Punkt ist, das ist forschungstechnisch total spannend, weil der Modi-Diabetes ist eine Diabetesform, wo wir einen monogenetischen Defekt haben. Wir können den Gendefekt zeigen und wissen, warum die Menschen dadurch Diabetes bekommen. Das ist natürlich total interessant. Es gibt auch Menschen, die forschen an Genetik bei Typ-2-Diabetes. Die haben immer solche riesengroßen, über mehrere Seiten Panels von kleinen Genveränderungen, die alle in der Zusammenschau dann eine Veränderung vom Blutzucker machen. Hier haben wir einen monogenetischen Zusammenhang. Das ist natürlich total interessant. Dennoch muss man sagen, die Erkrankung ist total selten. Und mir wäre es wichtig, einmal zu sagen, was sind Situationen, klinische Situationen, wo ich an den Modi-Diabetes denke.
Können wir gerne so machen. Welche wären das?
Also vielleicht einmal kurz zum Begriff, den wir eigentlich gar nicht mehr, wir sollen die Modi-Typen gar nicht mehr unterscheiden. Der Modi steht für Maturity Onset Diabetes of the Young. Also das ist eine Diabetesform, die häufig auftritt, also ich erlebe die häufigste Diagnose zwischen 25. und 30. Lebensjahr. Die sind bei irgendeiner Routineuntersuchung, es soll eine kleine Operation gemacht werden, irgendwas wird gecheckt und dabei fällt so ein moderat erhöhter Blutzucker auf. gar nicht doll, vielleicht knapp unter oder knapp über der Diagnoseschwelle, sodass man sagt, was ist denn das? Und dann sind das in aller Regel eher schlanke Menschen. Und dann überlegen, was kann denn das für ein Diabetestyp sein? Manchmal fällt das auf im Rahmen von einem Infekt, weil dann die Blutzuckerwerte ja deutlich höher sind. Das ist ja bei jedem von uns so, dass durch die Insulinresistenz, die beim Infekt entsteht, fallen die Werte dann eher auf und dann sind die vielleicht auch nach dem Infekt wieder weg und ganz normal. Und dann denkt man so, die wirken ein bisschen wie schlanke Menschen mit Typ-2-Diabetes und einem extrem langsamen Verlauf. Die haben ganz wenig Progression am Anfang, so dass man denkt, was ist das für eine Art von Diabetes? Weil sie so schlank sind, würde man denken, es könnte ein Typ-1-Diabetes sein, aber die haben überhaupt keinen Progress. Also die kriegen nicht viel Durst und viel Wasser lassen. Und das ist so eine Situation, wo man an einen Modi-Diabetes denkt. Und auch da gibt es wieder würde ich auch gerne wieder zur Verfügung stellen, gibt es einen sehr guten Weg, wo man sagt, was sind denn typische Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ich an den Modi denke und dann mich auch traue, das ist dann der nächste Punkt, den Gentest zu veranlassen. Man kann das testen. Und der Gentest ist nicht kostengünstig und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sozusagen mit den Kriterien vorher gut einschränken, wen wir testen. Und ich sage mal, die Kriterien, die das sind, also es sind Patienten, die haben eine nüchterne Hyperglykämie. Ja, der nüchterne Blutzucker muss erhöht sein. Und was sehr typisch ist, der Diabetes wird sehr typisch vererbt. Und wir brauchen eigentlich eine Familienanamnese mit positiven, also Menschen, die auch so eine milde Form von Diabetes haben, häufig bei schlankeren Menschen über 3 Generationen. Also nicht sozusagen nur die Eltern oder Großeltern da waren, irgendwo mal jemand betroffen, sondern typischerweise sieht man bei Modi Familien wirklich sozusagen über mehrere Generationen, dass eine solche Situation vorliegt.
Und die sind dann vermutlich fälschlicherweise als Typ-2-Diabetes diagnostiziert worden?
Manchmal auch als Typ-2-Diabetes sozusagen fehldiagnostiziert. Ich habe eine solche Familie entdeckt sozusagen durch eine junge Frau, bei der wir dann im Modi die Diagnostik positiv hatten. Ihr Bruder hatte die Genveränderung auch, hat einen Diabetes entwickelt. Und der Vater, der immer als Typ 2 klassifiziert war, den haben wir auch untersucht, der hat ihn auch, hat dieselbe Genmutation. Die Tante, also die Schwester des Vaters, hat die Veränderung nicht. Also da sieht man sozusagen, das ist nicht so, das hatte noch nie jemand, jetzt hat es einer, das ist eher so ein Muster für Typ 1. Keiner hat Diabetes in der Familie, dann bekommt ein Kind Typ 1 Diabetes und dann passiert Generationen weiter wieder nichts. Das ist so ein typisches Muster für Typ 1. Bei Typ 2 ist es so, ja, das haben bei uns alle Eltern, Großeltern, Tanten, so und so. Und bei Modi ist es sozusagen, es hat in jeder Generation, hat es eigentlich einer. Die Verwandten müssen den Diabetes haben, sollen zu ihrer Manifestation, zur Manifestationszeit, die sollen spätestens im jungen Erwachsenenalter die Manifestation haben, also eben nicht die 50-Jährigen, sondern eher die 25, 30, 35-Jährigen. Und der Diabetes muss mindestens 3 Jahre ohne Erfordernis einer Insulintherapie sein. Das wäre ein typisches Merkmal für einen Modi. Keine Ketoazidose, die brauchen ein messbares C-Peptid. Also es geht im Prinzip darum, sicher zu sein, dass die keinen Typ-1-Diabetes haben. Und auch das wäre eine Situation, in der wir einmal die Antikörper messen würden, weil ein Kriterium wäre, die Typ-1-Diabetes-Autoantikörper müssen negativ sein. So, und dann kann man an dieser Stelle einen Gentest machen. Und ja, wir reden auch immer über Geld. Also man darf sich das nicht zurechtschummeln. Also das waren jetzt irgendwie, glaube ich, 6 oder 7 Kriterien. Wenn davon 2 zutreffen, finde ich, reicht das nicht aus, um den Gentest zu machen. Weil einfach die Prätestwahrscheinlichkeit dann so niedrig ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Mutation finden, sehr gering ist.
Aber wenn man sie dann gefunden hat, hat man natürlich einen Benefit geschaffen, weil man natürlich unter Umständen so eine Familie aufdeckt, ne? Und die können sich dann jeweils testen lassen in ihren frühen 20ern und wissen dann, was Sache ist.
Wow, das muss man eben genug gut überlegen, ob der Benefit wirklich so groß ist. Wir können ja einmal gucken auf die unterschiedlichen Formen des Modi-Diabetes. Wir haben den Modi-Diabetes früher unterteilt mit so einer Art Hausnummern, Modi 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir weitestgehend verlassen oder sollen wir verlassen, leider, weil nachdem ich die endlich auswendig gelernt hatte, so wird jetzt die Nomenklatur geändert. Was wir jetzt tun, ist, dass wir den Modi-Diabetes eher benennen wollen nach dem Gen, das betroffen sind. Wir kennen mehrere Genloki, die das betrifft. Der Modi 2 zum Beispiel, das, was Modi 2 war, ist eine Veränderung im Glucokinase-Gen. Und das sind Menschen, die haben nüchterne Glucose, die ist meistens gar nicht so ganz dolle erhöht. In der Familienanamnese gibt es etwas, was man vielleicht milder Diabetes nennen kann. Und der große Vorteil von Modi 2 ist oder von dieser Mutation im Glucokinase-Gen ist, dass die fast keine Diabeteskomplikationen entwickeln. Die haben über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, stabile, leicht erhöhte Blutzuckerwerte und erleiden fast keine Folgeschäden. Und das ist natürlich eine sehr günstige Situation. Das wiederum ist natürlich auch praktisch, wenn man das wüsste klinisch. Deswegen ist der Test dann vielleicht doch wieder sehr hilfreich, dass man sagen kann, ihnen kann nicht viel passieren. Ja, das ist sozusagen natürlich auch eine große Beruhigung für die betroffenen Personen.
Aber es gibt ja auch andere Formen als den Modi 2, also ehemals Modi 2, und die können ja durchaus problematisch sein.
Genau. Wir gucken mal einmal kurz. Also das zweite Gen, was betroffen sein kann, ist das HNF-Gen. Das steht für Hepatic Nuclear Factor. Und da gibt es Mutationen im 4a oder im 1a-Gen. Das wäre dann ein Modi 1 oder ein Modi 3. Also ich bleibe gerne bei der Nomenklatur. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sie wirklich verlassen hat, weil es einfach, es ist sehr praktisch und schlagartig. Die haben den Diabetes mit Progression. Und da muss man sagen, die sind Patienten, bei denen ist das Problem, die haben eigentlich genügend Insulin, aber es kommt nicht zu einer ausreichend guten Depolarisation der Beta-Zelle. Das heißt, es wird nicht genügend Insulin ausgeschüttet, obwohl es da wäre. Ich sag mal so, der Stellwert, der Schwellenwert, bei dem Insulin ausgeschüttet wird, ist offensichtlich verschoben. Und da kommt eins meiner Lieblingsmedikamente ins Spiel, die das nämlich sehr schön beeinflussen, die Sulfonylharnstoffe. Das ist eine klassische, diese Patienten, bei denen funktioniert eine Sulfonylharnstofftherapie ganz wunderbar, weil die haben kein Problem, dass die zu wenig Insulin hätten, die haben kein Problem mit einer Insulinresistenz, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass das Insulin aus der Beta-Zelle ins Blut kommt. Und das machen Sulfonylharnstoffe sehr schön.
Oldie but goldie.
Oldie but goldie. Ja, man kann im Prinzip bei dieser Patientengruppe eigentlich das ideale Medikament, weil es sehr kurz nur wirkt, wären eigentlich die Glinide, also Repaglinid. Das Problem ist, dass das eben zulasten der gesetzlichen Krankenkassen ja nur noch erstattet werden kann bei Patienten mit Niereninsuffizienz. Das haben diese Patienten jetzt gerade nicht. Aber ich sag mal, kleine Dosen von kleine. Also manchmal fange ich an mit einer halben 1,75 Milligramm Glibenclamid. Also wirklich mit kleinen Dosen Glibenclamid kann man diese Patienten häufig sehr, sehr gut einstellen.
Und das waren jetzt 1 und 3, ne?
Genau, und der Modi 1 und 3, die haben auch richtig hohe Blutzuckerwerte. Also der Modi 2 hat einfach gar nicht so dolle erhöhte Blutzuckerwerte und dadurch macht er eben auch keine Folgeschäden. Der 1 und der 3, jetzt also diese Mutationen im HNF-Gen, machen eine deutliche Hyperglykämie. Und dann haben wir sozusagen noch den Modi 5, das ist im HNF1B-Gen eine Mutation. Die haben eine schwere progressive Hyperglykämie, die haben eine Assoziation mit Nierenzysten und anderen urogenitalen Fehlbildungen. Die haben eine Hepatopathie, die haben eine exokrine Pankreasinsuffizienz, ist aber eine ganz kleine Gruppe. Der größte Teil sind die drei, die wir vorher besprochen haben. Das sind die, die den allergrößten Teil ausmachen.
Und mit Blick auf die Zeit der Vierer, ne, der ist so selten, da würde ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen.
Ja, es gibt Datenbanken, bisschen zur Medizingeschichte, zum Modi-Diabetes. Es gibt, wenn Sie die Diagnostik einschicken, es gibt Datenbanken, in denen eben die bereits bekannten, nachgewiesenen Mutationen, die eine Veränderung in der Glykämie machen, da sind die hinterlegt. Das heißt, all diese Kolleginnen und Kollegen in den Laboren, die diese Tests machen, bestücken auch diese Datenbanken mit in Zweifelsfällen neuen Mutationen. Und das führt manchmal auch dazu, dass wenn man, also manchmal gibt es Patienten, das klinische Bild ist so typisch. Alle 7 Punkte, die ich am Anfang genannt habe, treffen zu, sodass ich meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass das ein Modi-Diabetes ist. Und dann bekommen sie die Gendiagnostik zurück und die ist negativ. Ich habe Situationen schon gehabt, wo wir dann einfach nach 10, 12, 13 Jahren gesagt haben, vielleicht gibt es neue Informationen. Ich habe dann mal mit den Humangenetikern telefoniert, mit den Laborgenetikern. Und die haben gesagt, nach 10 Jahren, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben zahlreiche neue Genveränderungen nachgewiesen, die sozusagen jetzt bestätigt sind. Und dann haben wir den Test in Zweifelsfall nochmal gemacht. Oder in einem Fall war es sogar möglich, einfach den alten Befund nochmal zu schauen. Weil die finden dann Genveränderungen und können dann sagen, ja, wir wissen jetzt mittlerweile, die Veränderung, die der Patient hat, ist doch assoziiert mit erhöhten Blutzuckerwerten. Also es lohnt manchmal nach 10 oder 15 Jahren nochmal zu gucken, wenn man eben, wenn es am Anfang eben keinen positiven Gentest gab.
Okay, dann haben wir den Modi auch in der Tasche. Was haben Sie noch im diabetologischen Hobbykeller für uns parat?
Ja, also jetzt wird der Hobbykeller etwas größer. Wir machen die Türen auf und es kommen noch mehr Menschen hinein. Wir müssen unbedingt einmal zum Abschluss dieser Reihe von Erkrankungen reden über Pankreoprivendiabetes. Also Pankreoprivendiabetes bedeutet, wir haben einen Diabetes durch eine Schädigung, eine direkte Schädigung des Pankreas. Und dazu gibt es ein paar, da gibt es typische Situationen, also ich glaube, die häufigste Situation sind Patienten mit einer chronischen Pankreatitis. Wenn die sozusagen ein Pankreatitis-Schub alle paar Monate oder Jahre führt irgendwann dazu, dass einfach die Insulinproduktion, die Beta-Zellen einfach physikalisch kaputt gehen, nicht durch einen Antikörperweg, sondern einfach durch eine direkte Schädigung durch die Entzündung, dann entwickeln die irgendwann Insulinmangel. Und irgendwann entwickeln die auch einen absoluten Insulinmangel, die können in Richtung von einem richtigen Typ-1-Diabetes dann gehen, mit einem absoluten Insulinmangel. Ich habe es ganz selten auch mal erlebt, dass jemand mit einer Episode einer schwersten akuten Pankreatitis auch dieses Ereignis gehabt hat. Ich denke gerade an eine Patientin, die ich jetzt, weiß ich nicht, 2 Jahre vielleicht kenne, die hat eine schwere Pankreatitis bekommen. Also wenn sie die Krankenhausberichte nur mit Nekrosestraßen in den Bauch und zahlreichen Laparoskopien, um das da alles immer wieder zu sanieren, die hat seitdem ein Diabetes. Da war die eine Pankreatitis so schwer, dass gleich ein Diabetes entstanden ist. Das ist eher die Ausnahme. Meistens sind es eher Patienten, die so eine chronische Pankreatitis haben Und dann natürlich die große Gruppe der Patienten, bei denen am Pankreas operiert worden ist. Also Pankreaskopfresektionen oder komplette Pankreasresektion brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber all das wären Situationen, wo wir durch eine Schädigung des Pankreas einen Diabetes entwickeln.
Schädigung des Pankreas, Diabetes, da müssen wir auch einmal dann noch auf die Hämochromatose zu sprechen kommen, ne? Der berühmte Bronzediabetes. Können Sie uns da vielleicht nochmal kurz abholen, was da los ist?
Naja, die haben ja im Prinzip, lagern die ja Eisen an unterschiedlichsten Stellen im Körper ab. Die lagern das in der Leber ab, die lagern das in der Haut ab, möglicherweise im Herzen und eben auch im Pankreas. Und diese Eisenüberladung sozusagen, die ist ja intrazellulär und die schädigt einfach die Beta-Zellen. Also die macht die Beta-Zellen durch diese Eisenüberlastung und Überladung sind die dann irgendwann nicht mehr in der Lage, genügend Insulin herzustellen.
Sehen Sie das öfter oder ist das eher so ein Lehrbuchding?
Das ist, glaube ich, eine Situation, die ist massiv überschätzt. Also als ich noch in Bücher geguckt habe und nicht in sowas wie Up-to-Date oder Amboss oder Open Evidence, hat man ja in den Harrison geguckt. Der Harrison stand in zwei Bänden bei uns im Stationszimmer. Und da stehen so Zahlen drin für Hämochromatose, dass ungefähr 10% aller Menschen mit Diabetes gar keinen Typ-2-Diabetes haben, sondern eine unentdeckte Hämochromatose. Das hat uns in Hamburg keine Ruhe gelassen. Und dann haben wir mal mit einer großen Gruppe von Diabetes-Schwerpunktpraxen ein Jahr lang die ganzen Patienten einmal gescreent auf eine Hämochromatose. Wir haben Transferin und Transferinsättigung gemacht. Ich glaube, wir haben einen einzigen Patienten gefunden, der das hatte. Da hat, glaube ich, ein Kollege in irgendeiner Spezialambulanz für Hämochromatose gearbeitet und hat diese Zahlen gleichgesetzt mit der Gesamtbevölkerung. Also das ist eine Rarität, ein Patient mit einer Hämochromatose.
Gut, aber der Pankreoprive an sich gar nicht so selten. Wie mache ich das dann fest?
Also was mir wichtig ist, es gibt Hauptkriterien, die alle erfüllt sein müssen, damit man das Pankreoprivendiabetes nennen kann. Man neigt dazu, es zu früh Pankreoprivendiabetes zu nennen. Es ist zwingend erforderlich, dass eine exokrine Pankreasinsuffizienz besteht. Ohne das ist das kein pankreopriver Diabetes. Das heißt, wir brauchen eine Pankreaselastase im Stuhl und brauchen sozusagen den sicheren Nachweis, dass sie eine exokrine Insuffizienz haben. Wir brauchen unbedingt eine pathologische Bildgebung des Pankreas. Das heißt, wir brauchen eine Sonografie oder also Ergebnis von einer Endosonografie, wenn das irgendwie stationär zum Beispiel gelaufen ist oder ein MRT oder ein CT des Pankreas, wo wir sagen können, da darf nicht drinstehen unauffälliges, jungfräuliches Pankreas. Das ist dann sicherlich kein pankreopriver Diabetes. Und wir brauchen auch da das Fehlen von Autoantikörpern. Also auch die Antikörperdiagnostik gehört da einmal zum Ausschluss dazu, damit wir eben nicht einen Typ-1-Diabetes übersehen. Und diese Patienten mit Pankreoprivendiabetes, das ist ja eine ziemlich blöd zu behandelnde Diabetesform, weil denen fehlt ja in aller Regel eben nicht nur das Insulin, sondern denen fehlt auch das Glucagon. Das heißt, die neigen schon ohne eine wirklich dolle Therapie zu Unterzuckerungen. Und also deswegen, auf die haben wir ein ganz, ganz großes Auge. Und deswegen ist es auch so wichtig zu wissen, ob die einen Pankreoprivendiabetes haben, weil dann würden wir zum Beispiel das Therapieziel ein bisschen höher wählen, weil die haben ein riesengroßes Risiko zu unterzuckern. Es gibt noch ein paar Minorkriterien, das sind Nebenkriterien, aber das Wichtige ist eben, dass diese exokrine Pankreasinsuffizienz Nachweis von der pathologischen Bildgebung und das Fehlen von Autoantikörpern ist erforderlich, um das Pankreoprivendiabetes nennen zu können.
Mhm. Können wir vielleicht noch ganz kurz auf den ganzen Komplex steroidinduzierter Diabetes zu sprechen kommen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den wir bisher gar nicht berührt haben. Also wir sehen davon natürlich ganz viele. Was wir häufig sehen, sind Patienten, die sozusagen das, was die Hals- und Ohrenärzte einen Hörsturz nennen, die dann sozusagen ja so eine Infusionstherapie in Zweifelsfall bekommen mit hohen Steroiddosen. Wir sehen es bei rheumatologischen Patienten, die eine Cortison-Stoßtherapie bekommen, COPD-Patienten mit einer Exacerbation. Also da sehen die plötzlich doch 40, 50, 60, 70 Milligramm Prednisolonia manchmal brauchen. Oder eben gerade bei die Dexamethason-Dosen unter den Chemotherapien dann auch noch IV gegeben. Das hat einen deutlichen Effekt auf den Blutzucker. Der größte Teil von denen, glaube ich, hat eine Veranlagung zum Typ-2-Diabetes oder hat vielleicht sogar einen schon. Und in der Situation mit diesen hohen Steroiddosen kippt das System, sodass die plötzlich auch relevant hohe Blutzuckerwerte haben. Es gibt sicherlich auch welche, die haben nur einen steroidinduzierten Diabetes. Solche Patientinnen kenne ich auch. Bei denen ist der Diabetes in der Regel nach der Steroidtherapie wieder weg. Was wichtig ist an der Situation ist, also wenn jemand unter so einer Steroidtherapie hohe Blutzuckerwerte bekommt, nach meiner Erfahrung ist es nicht sinnvoll, zu versuchen, mit einer oralen Therapie das auszugleichen. Das gelingt sicher nicht. Diese Patienten brauchen nach meiner Erfahrung alle Insulin, häufig nur für eine bestimmte Zeit. Was da die Situation etwas schwierig macht, ist, wenn man die Patienten nüchtern Blutzucker messen lässt, die nehmen das Corticosteroid ja in der Regel morgens und häufig, die laufen über den Tag richtig hoch. Das sind teilweise Patienten mit 350er Blutzuckerwerte. Die wären, glaube ich, ungefähr 18 Millimol pro Liter. Aber über Nacht, das Steroid wirkt nicht mehr, der Körper produziert eigentlich ganz gut eigenes Insulin, die kommen mit ganz guten Werten morgens aus der Nacht. Und da darf man sich nicht täuschen lassen. Wir brauchen unbedingt Blutzuckerwerte unter Steroidtherapie über den Tag, damit wir eben merken, wie sehr die hochgehen. Und die kriegen eben dann auch viel Durst, viel Wasser lassen unter den wirklich teilweise hohen Blutzuckerwerten. Und wie gesagt, das ist eine Therapie, wo wir dann auch, da fangen wir an mit Mahlzeiteninsulin. Da benutzen wir auch immer ein kurzwirksames Insulinanalogon, weil wir müssen diese immense Insulinresistenz, die dadurch entsteht, die müssen wir durchbrechen. Und das Geheimnis besteht dann darin, die Insulindosis rasch wieder runterzunehmen, wenn die Steroiddosis reduziert wird, dass wir dann eben die Menschen nicht in die Unterzuckerung bringen.
Ja, ganz wichtig, dass man das klinisch natürlich immer auf dem Schirm hat. Sie haben noch ein paar Fälle für uns dabei.
Ja, ich habe vorgestern, glaube ich, eine Patientin kennengelernt und ich habe die Patientin einmal mitgebracht und dann drehen wir einfach mal an einzelnen Parametern und gucken mal, wie das unsere Idee, was das für ein Diabetestyp sein könnte, beeinflusst. Also ich stelle die Patientin einmal vor, das ist eine 37-jährige Patientin, die hatten Diabetes seit 8 Jahren, also sie war 29 bei der Manifestation. Die hat eine Therapie mit Metformin, ich glaube 2x850 mg. Darunter ist der HbA1c 7,2. Ihr Body Mass Index ist 31. Und in der Familienanamnese, wenn man fragt, haben beide Eltern einen Typ 2 Diabetes. Die ist gekommen mit der Frage der Hausärztin. Ich habe am Anfang nicht gewusst, warum. Ich habe es dann aber verstanden. Die Hausärztin hat gefragt, ist das wirklich ein Typ 2 Diabetes? Sie wollte sich gerne sicher sein in der Klassifikation. Und die Frage war, brauchen wir Labortests? Auch das war die Frage auf dem Überweisungsschein.
Na, nach dieser Episode jetzt würde ich natürlich direkt auf Modi tippen.
Sie sind jetzt fies, ich habe Sie fies getriggert jetzt, Herr Winger, dadurch, dass wir haben auch zuletzt über Modi gesprochen. Also, wenn Sie eine knapp 40-jährige Frau mit einem Body Mass Index von 31 sehen und beide Eltern haben Typ 2 Diabetes, ich glaube, keiner von uns, der das gerade im Moment hört, denkt an einen Diabetestyp als Typ 2 Diabetes. Aber, und das ist natürlich genau der Punkt, und das ist, glaube ich, der Punkt, der auch die Hausärztin verunsichert hat, und den kann ich auch gut verstehen, als sie den Diabetes bekommen hat, war die 29. Also 29, wenn ich die jetzt mit 29 kennengelernt hätte, wäre ich mir auch nicht so sicher. Warum bin ich mir jetzt sicherer? Weil die hat in diesen 8 Jahren ja fast keinen Progress. Die hat mit einer moderaten Metformindosis, hat sie auch 8 Jahre nach der Diabetesdiagnose immer noch eine sehr gute Einstellung. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für den Typ 2 Diabetes ist so groß, dass ich nichts anderes testen würde.
Okay, dann habe ich mich sauber vergaloppiert, ja, aber ist natürlich nach der Folge auch ein bisschen klar. Ich bin natürlich jetzt gebiased. Aber Sie wären jetzt hier auf dem Track ganz normaler Typ 2 Diabetes, obwohl die Erstmanifestation oder das Erkrankungsalter so früh waren. Also müsste ich da jetzt nicht zumindest irgendwie in diese ganze Richtung 1,5er Diabetes, LADA, denken?
Also ich wäre mit 29 auch unsicher gewesen. Also die Sicherheit kommt bei mir nur dadurch zustande, dass es jetzt nicht mehr 29 ist, sondern 37. Und ich einfach weiß, also wenn die einen LADA gehabt hätte, hätte sie in den 8 Jahren sicherlich hohe Blutzuckerwerte entwickelt und hätte jetzt eine Insulintherapie gebraucht. Ja, also mein Vorteil ist die Zeitachse an der Stelle. Aber wenn wir uns zurückversetzen in die Zeitmaschine und wir hätten die Patientin kennengelernt, als sie 29 war, wäre ich mir lange nicht so sicher gewesen. Und das wäre, also mit 29 hätte ich mir vorgestellt, kann es gut sein, dass ich eine Antikörperdiagnostik gemacht hätte. Und jetzt drehen wir doch mal ein bisschen an den Variablen. Und dann kommt vielleicht auch schnell wieder Ihr Modi doch ins Spiel. Wenn wir jetzt dieselbe Situation haben, die Patientin hat, ist es alles gleich, 8 Jahre Diabetes, HbA1c 7,2 und der Body Mass Index ist 22. Die ist plötzlich schlank. Schon ändert sich die Idee und wir denken so, das passt jetzt schon viel schlechter zu einem Typ 2 Diabetes. Von daher, also das würde den Zweifel deutlicher sehen und würde das wegverschieben von, ich bin mir sicher, es ist Typ 2 auf, ich würde an andere Diabetesformen noch gucken.
Okay, dann würden wir Richtung Modi vielleicht doch denken, wenn jetzt der BMI niedrig wäre und Sie haben das Alter auch angesprochen, die Zeitachse. Bei Erstvorstellung mit 29 wäre natürlich viel mehr offen gewesen an Diagnostik, als wenn wir jetzt die 8 Jahre Verlauf haben und sehen, alles bleibt ungefähr gleich, dann wären wir eher Richtung Typ 2 Diabetes unterwegs gewesen.
Genau. Jetzt bleiben wir mal dabei. Das Alter spielt gar nicht so die ganz entscheidende Rolle bei der nächsten Veränderung. Die bleibt jetzt wieder schlank, aber die hat jetzt ein HbA1c von 12,5. Also die hat den Diabetes jetzt 2 Jahre und bei der Diagnose waren die Werte ein bisschen erhöht und jetzt ist der HbA1c aber jetzt nach 2 Jahren 12,5. Ging die ganze Zeit ganz gut mit Metformin und nach 2 Jahren ist sie jetzt plötzlich oben.
Dann würde ich jetzt auf den LADA tippen.
Ja, ich auch. Ja, also das wäre eine Situation, wo man sagt, es hat eine Zeit lang, ich sag mal so, das System kippt früh, würde ich das mal nennen, ja. Also wenn die jetzt 15 Jahre Diabetes hat und sie ist Stück für Stück ein orales Antidiabetik nach dem anderen haben wir draufgetan, das hat immer für eine Zeit funktioniert und dann kippt es irgendwann, dann würde ich sagen, okay, da sind jetzt einfach nach 15 Jahren Diabetesdauer, Typ 2 Diabetes ist einfach nicht mehr genügend eigenes Insulin da. Aber wenn das nach 2 Jahren passiert, finde ich auch, das wäre ein Muster, was sehr gut zum LADA passen würde. Und dann könnte man zum Beispiel nach Antikörpern gucken oder man könnte auch gucken, wie viel C-Peptid ist dann noch da. Mhm. So, jetzt haben wir die Situation der Patientin. Wir gehen einmal zurück ins Original. 37 Jahre, hat 8 Jahre Diabetes, Metformin läuft ganz gut, Body Mass Index 31. Und jetzt fällt aber auf, die hat deutlich erhöhte Transaminasen, die sind alle dreistellig. Und sie hat eine braune Hautveränderung.
Gut, dann würde ich im Rahmen dieser Episode jetzt natürlich gleich auf die Hämochromatose kommen, ne?
Genau.
Also sie hat Eisen eingelagert in die Haut, in die Leber, deswegen steigen die Transaminasen und natürlich auch ins Pankreas. Das ist toxisch und deswegen hat sie jetzt einen pankreoprivaren Diabetes. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze jetzt nicht hier im Podcast-Studio, sondern in der Praxis, weiß ich nicht, ob ich dann direkt drauf gekommen wäre.
Klar, aber Diabetologie ist in Wirklichkeit ganz einfach. Wir machen ganz viel Mustererkennung. Das, was wir hier im Moment gerade miteinander machen, ist nichts anderes als Mustererkennung. Und es verschieben sich einfach Wahrscheinlichkeiten. Vielleicht trinkt die auch ganz viel Alkohol und war gerade im Sommerurlaub. Also auch das ist ja sozusagen, das muss man evaluieren und fragen und gucken. Aber ja, an der Stelle kann man zum Beispiel mal gucken, wie ist das Ferritin, wie ist Transferin und Transferinsättigung. So, und jetzt machen wir nochmal die Situation, Patientin kommt wieder mit der Situation, also die ist wieder in dem Alter und sie kommt jetzt mit nüchtern Blutzuckerwerten von 280, das sind 15,5 Millimol pro Liter. Und die Zusatzinformation, vor 3 Monaten ist schon mal geguckt worden, und da war der nüchtern Blutzucker 105 bzw. 5,8 Millimol pro Liter.
Und hat sie irgendwelche Begleiterkrankungen?
Nö.
Medikation?
Das wäre die erste Frage. Welche Medikation würde sie denn interessieren?
Checkpoint-Inhibitoren?
Das wäre die eine Variante, genau.
Dann Steroide. Also sie könnte einen steroidinduzierten Diabetes haben.
Das wäre eine Möglichkeit. Und natürlich wäre auch einfach möglich, dass sie, also vor 3 Monaten, also die 105 oder 5,8 Millimol pro Liter sind ja sozusagen, also da sind wir in diesem Bereich nicht mehr im Normbereich vom Labor, aber noch nicht im Bereich der Diabetesdiagnose. Es könnte natürlich auch ein Typ-1-Diabetes sein, der sozusagen, da lief der schon so langsam an und jetzt 3 Monate später ist die einfach entgleist. Und der Typ-1-Diabetes ist sozusagen jetzt manifest geworden. Das wäre auch noch eine Option.
Aber dann wären wir jetzt bei 29, ne? Also jetzt wegen Alter.
Die kann auch 37 sein. Ich habe auch 37-jährige Patienten erlebt mit einer Manifestation von einem Typ-1-Diabetes. Also das ist seltener, gar keine Frage, aber es ist nicht ausgeschlossen.
Und dann wären wir wieder im LADA-Track.
LADA würde ich gar nicht nehmen, weil das ist ja, hier ist nichts langsam gegangen. Ne? Die war vor 3 Monaten quasi normal und ist jetzt schwer entgleist.
In der Medizin ist einfach immer alles möglich, also bitte auch mal bei 37-Jährigen durchaus an eine Erstmanifestation eines Typ-1-Diabetes denken. So, ich fasse die wichtigsten Punkte der heutigen Episode noch einmal in den Take-Home-Messages zusammen. Etwa 8%, also ungefähr 6,5 Millionen Menschen in Deutschland, haben eine Diabeteserkrankung. Laut Kodierung sind 77% davon Typ-2-Diabetes. Dr. Klinge geht aber davon aus, dass von den nicht näher bezeichneten Diabetesformen etliche eigentlichen Typ-2er sind und geht deswegen so von 90-95% Typ-2 aus. Von den 6,5 Millionen sind etwa 3% ein Typ-1-Diabetes und alle anderen Formen sind sehr, sehr selten. Bei typischen Symptomen oder Hinweisen auf Folgeschäden leiten wir unbedingt eine Diabetesdiagnostik ein. Um die Diagnose Diabetes vergeben zu können, brauchen wir mindestens 2 Werte aus HbA1c, nüchtern Plasmaglucose oder gegebenenfalls auch Gelegenheitsglucose. Der HbA1c muss dabei größer gleich 6,5 sein, die nüchtern Glucose größer gleich 126 Milligramm pro Deziliter bzw. 7 Millimol pro Liter. Und wichtig ist, nicht den Fehler machen, auffällige Laborwerte direkt mit einer Diabetesdiagnose gleichzusetzen. Es müssen diese Grenzwerte überschritten sein, damit wir den Diabetes vergeben können. Einige Worte zum HbA1c. Der bildet die mittleren Glukosewerte der letzten 3 Monate ab. Wir merken uns aber auch, dass es einige Limitationen gibt. Erstens, die letzten 4 Wochen machen ungefähr die Hälfte des Wertes aus. Zweitens, der Wert ist altersabhängig. Drittens, bei Eisenmangelanämie haben wir falsch hohe Werte, bei hämolytischer Anämie falsch niedrige. Dr. Klinge empfiehlt daher, den HbA1c immer mit einem kleinen Blutbild zu kombinieren. Und viertens, der Laborwert schwankt von Labor zu Labor, im Zweifel also im eigenen Labor nochmal nachmessen lassen. Dr. Klinge misst als Basisdiagnostik bei allen seinen Diabetespatientinnen und Patienten einmal pro Quartal den HbA1c, mindestens einmal im Jahr die Nierenwerte, bei Metformintherapie sogar einmal pro Quartal und außerdem macht er einen U-Stix, auch den einmal pro Quartal und ausdrücklich auch bei Typ-2-Diabetes. Hier achtet er vor allem auf die Proteine, bei Typ 1 spricht eine Proteinurie am ehesten für eine diabetische Nephropathie, bei Typ 2 am ehesten für einen Hochdruckschaden. Dann kommen wir über diese Basisdiagnostik hinweg zu der Zusatzdiagnostik. Bei Typ 2 ist das relativ schnell erledigt. Da machen wir bei passender Klinik und Labor ein Cushing-Screening. Ansonsten fahren wir da einfach die Basisdiagnostik. Bei Typ 2 steht die Diagnose bei passender Klinik, also Polyurie, Polydipsie, ungewollter Gewichtsverlust, Sehstörung und so weiter, hohem Blutzucker und positiven Ketonen im Urinstix. Die Antikörper, also GAD, IA2A und ZNT8, misst Dr. Klinge bei einem, wie er sagt, 1,5er Diabetes, also wenn irgendwas nicht so richtig passt, zum Beispiel ein unpassendes Lebensalter, schnell steigende Blutzuckerwerte bei starkem Übergewicht und gleichzeitiger positiver Typ 2 Familienanamnese, also da dann durchaus die Antikörper messen. Wenn die positiv sind, steht natürlich die Typ-1-Diagnose. Wenn die negativ sind, ist sie aber nicht vom Tisch. Gerade bei älteren Betroffenen oder genetischen Wurzeln in Südsahara-Afrika können die durchaus mal negativ sein. Da machen wir dann ein C-Peptid, messen gleichzeitig den Blutzucker und können dann aus der Ratio ableiten, was die Betroffenen am ehesten haben. Und dann noch zwei Sonderformen beim Typ-1-Diabetes. Erstens der LADA. Pathophysiologisch ist das ein Einser. Die klinische Manifestation verläuft aber langsamer und etwas später im Leben. Und zweitens neu aufgetretener Diabetes nach Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapie. Auch das ist einer mit Antikörpern, also pathophysiologischen Einser. Und hier ist richtig Eile geboten, ab in die Notaufnahme. Was die weitere Diagnostik beim Einser angeht, da denken wir dran, dass einmal im Jahr ein Screening auf Hashimoto-Thyreoiditis ansteht. Wenn eine Klinik passt, zum Beispiel Bauchschmerzen, Erbrechen, Hyponatremie und Hyperkaliämie im Labor, dann schauen wir auch mal nach einem Morbus Addison, gegebenenfalls auch an eine nicht diagnostizierte Zöliakie denken. Diese Erkrankungen sind einfach häufiger bei Patientinnen und Patienten mit Typ-1-Diabetes. An den MODY denken wir bei etwa 25, 30-jährigen schlanken Betroffenen, bei denen zufällig, zum Beispiel im Rahmen einer OP, ein moderat erhöhter Blutzucker auffällt. Bis wir aber dann einen Gentest auf MODY machen, müssen wir ein paar Kriterien abklopfen. Dazu zählten erhöhter nüchtern Blutzucker, ein typisches Vererbungsmuster über drei Generationen mit passendem Erkrankungsalter, also jung in diesem Fall. Außerdem keine Ketoazidose, ein messbares C-Peptid und negative Autoantikörper. Außerdem muss der Diabetes mindestens 3 Jahre bestehen, ohne dass eine Insulintherapie notwendig ist. Dann also Gentest MODY. Dann haben wir über den Pankreoprivendiabetes gesprochen. Der tritt zum Beispiel nach chronischer Pankreatitis auf oder natürlich auch, wenn operiert wurde, zum Beispiel Resektion. Auch die Hämochromatose kann dazu führen, einfach weil die Eisenablagerung sich auch im Pankreas niederschlägt und dann das Pankreas schädigt und zu einem Untergang in den Beta-Zellen führen kann. Was die Diagnostik angeht, da machen wir eine Pankreaselastase im Stuhl, um zu schauen, ob wir eine exokrine Insuffizienz haben. Wir machen eine Bildgebung, um zu schauen, ob das Pankreas irgendwie geschädigt ist. Und auch da machen wir eine Antikörpertestung zum Ausschluss eines Typ 1ers. Und wenn das alles gegeben ist, erst dann dürfen wir es einen Pankreoprivendiabetes nennen. Und zuletzt haben wir dann noch über den steroidinduzierten Diabetes gesprochen. Da brauchen wir unbedingt Blutzuckerwerte über den Tag hinweg. Die nüchtern Glucose ist dabei Betroffenen häufig niedrig, weil die Medikation ja im Regelfall morgens eingenommen wird. Und das ist dann bei der Blutzuckermessung meistens einfach schon fast 24 Stunden her. Und deswegen ist da der nüchtern Blutzucker dann entsprechend niedrig. Diese Patientinnen und Patienten brauchen meistens Insulin. Und natürlich müssen wir, wenn irgendwie möglich, die Steroiddosis reduzieren. So, das zu den Take-Home-Messages, damit haben wir es auch schon. Dr. Klinge, gibt es denn Ihrerseits noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern sonst noch mit auf den Weg geben möchten?
Ja, sehr gerne. Ich würde gerne einmal sagen, die Diagnose stellen Sie als Ärztinnen und Ärzte und nicht der Labortest. Ja, erhöhen Sie durch Anamnese und ganz wichtig auch die Familienanamnese die Prätestwahrscheinlichkeit vor irgendeinem Test. Und dann überlegen Sie, welchen Test Sie machen. Lassen Sie sich nicht vom Labor die Diagnose abnehmen. Das funktioniert nämlich nach meiner Erfahrung nicht gut. Und lassen Sie sich vor allen Dingen auch nicht dadurch irritieren, dass auf den Laborbefunden draufsteht, welche schönen Tests Sie jetzt noch machen könnten. Das ist ja aller Ehren wert, dass die Kollegen Hinweise geben. Aber die Diagnose, gerade jetzt alles im Bereich vom Diabetes, die Differentialdiagnose, ist der größte Teil, ist gut gemachte Anamnese. Und manchmal merke ich auch, die Patientin ist weg und mir fehlt eine Information. Die rufe ich nochmal an. Wie war denn das jetzt mit dem Großvater? Oder gibt es irgendjemanden, oder ich habe vergessen, über Familienanamnese überhaupt zu sprechen. Also die Diagnose machen Sie und nicht der Labortest. Benutzen Sie den einfach, um das zu bestätigen, was Sie schon vermuten. Und machen Sie sich eine Liste, vielleicht mit 2 oder 3 Möglichkeiten, was für eine Art von Diabetes könnte es denn sein. Und machen Sie eine Reihenfolge und überlegen Sie dann, welchen Test Sie machen, um das zu bestätigen oder auszuschließen.
Sagt Dr. Andreas Klinge, Diabetologe aus Hamburg und bekannter Podcaster mit der Denkfabrik Medizin. Dr. Klinge, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Ja, sehr gerne. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Herr Winkhardt.
Das kann ich so nur zurückgeben. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Spaß und konntet einiges mitnehmen für die tägliche Arbeit. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Amboss-Online-Fortbildung zum Diabetes im stationären Setting. Da findet ihr einen Link in den Shownotes. Da sind auch noch sehr viele weitere interessante Links bei dieser Episode heute mit dabei, also schaut da gerne mal rein. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt, wenn ihr drüber redet, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin, ciao.